Tachchen, wir sind's.
Wir sind das kleine Fernsehballett, aber wir sind jetzt nicht mehr hier, sondern exklusiv bei Podimo.
Ganz genau, aber immer noch jeden Mittwoch und man kann da eigentlich ganz schnell hinterhergelatscht kommen, indem man sich einfach die Podimo-App runterlädt, kostenlos. Und wenn man da hingeht, kriegt man auch ein paar nice Angebote, richtig?
Genau, in den Shownotes findet ihr einen Link und da könnt ihr Podimo kostenlos testen und dann treffen wir euch dort.
Genau, hören wir uns einfach weiter, so wie immer. Ciao!
Sarah, du bist ungeladen zur Arbeit gekommen.
Ich bin aber das ist auch selten, ne?
Es wird sofort an den Mikro.
Ich hatte das Gefühl, dass ich das falsch, ist das eine gute Entfernung?
Ist eine gute Entfernung.
Okay, sofort, mein innerer Monk sagt sofort, ich wette, ich habe mein Mikro falsch. Ja, ich bin ungeladen gekommen auf mehreren Ebenen. Letztes Mal war ich ja sehr geladen, weshalb ich heute mein Mikro weiter wegmachen musste, weil du meintest, ab und zu neige ich dazu, emotional zu werden. Lass es doch so nennen. Und dann werde ich auch, also Ausraster hattest du gesagt, glaube ich. Und dann werde ich laut. Und ich habe nach der letzten Folge schon gedacht, vielleicht muss ich mich auch mal weniger aufregen. Ich muss ja nicht so viel Emotionen in den Oliver Pocher stecken.
Aber
und
ist diese
in die
Folge jetzt eine gute Gelegenheit dafür?
Ich hatte gehofft.
Okay.
Dann ist auch noch meine E-Zigarette nicht geladen. Und jetzt musst du mein krebsförderndes Bad Habit durch das Aufladen an deinem Computer unterstützen. Und das ist, you're like a real friend.
Ist das denn dann schlau, wenn du ungeladen zur Arbeit kommst, dass ich dann dafür sorge, dass du wieder geladen bist?
Ach, von mir aus gerne nicht.
Ne? Hm. Naja, aber...
Ach so, naja, jetzt...
Ich hatte versucht, auf diese doppelte Witzebene...
Nun ist die Sache ja die, dass eine hohe Aufregung sehr wohl durch Nikotin gelindert wird. Ach. Nicht, dass ich das empfehlen möchte, aber warum rauchen wohl Leute? Insofern habe ich das Gefühl, dass das vielleicht sogar unterstützend... Die Ladung der E-Zigarette fördert die emotionale Entladung meiner Person.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die 1 Million...
Diese Hose haben.
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ja, und zwar über was in unseren Cookies steht, denn ich habe dir einen Glückskeks
gemacht. Wo hast du die her?
Ich habe so ein Späti bei mir um die Ecke und da habe ich gerade Nikotin gekauft. Und dann lagen da die Dinger und ach, siehst du, das ist so typisch mein Leben. Achtung. It's broken already.
Naja.
Welcome to my life.
Zählt das dann, gilt das dann überhaupt nicht? Darf ich gucken?
Ja, komm, wir entscheiden, je nachdem, was da draufsteht, ob es zählt oder
nicht. Virza Cemoga to Sobrich.
Ah doch, da würde ich sagen, das stimmt.
Ja.
Oder? Das passt sehr gut zu meinem Leben.
Oh.
Ach, come on, wollt ihr mich verarschen? Was steht in deinem?
Jestschira... Pschranjen, Michi, Zibi, I, Twoi, Sanomic.
Ungewöhnlich, dass das auf Polnisch da drin steht.
Wo die wohl herkommen?
Könnte überall sein.
Oh Gott, das ist auf Deutsch sehr klein.
Ja, weil so viele Worte
sind. Ah, es sind auch viele Sprachen.
Sagt die Deutsche. Ich habe auch gesehen, es steht Englisch und Deutsch drauf und auch die Grammatik
ist problematisch. Es ist, das wird dich freuen. Es ist eine aufrichtige Freundschaft zwischen Ihnen und Ihren Freunden.
Oh, what? Mhm.
Was steht bei dir?
Glauben Sie, es getan werden kann.
Oh.
Mm-hmm. In Englisch, believe it can be done. aber das könnte Sinn machen, wenn deins zuerst kommt. Du so, gute Freundschaft, deine gute Freundin, we can do it.
Hast du kurz eine Glückskeks-Triggerwarnung sagen?
Ja, Achtung, Glückskeks-Kau-Triggerwarnung. Und los geht's.
Wie befriedigt du guckst.
Ja, ich wollte dich nämlich fragen, ob du ich kenne kaum Leute, die die Kekse wirklich essen, aber da ich ja Kuchenfan bin, esse ich alles, was süß ist und knusprig.
Ich bin ich kaufe so einen Scheiß ja eigentlich nicht, aber ich bin auch schon so erzogen worden, dass man das dann jetzt nicht wegwirft. Also du kannst
nicht... Ach so, aus...
Ich meine generell, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt.
Ja, das meine ich.
Der Teller wird leer
Respekt
gegessen.
Respekt vor dem Lebensmittel quasi.
Ja, aus Respekt vor dem Keks.
Wobei, fair enough, ich habe Respekt vor Keksen. Hm. Ja, ich esse jetzt trotzdem nicht, dass wieder alle meckern. Siehst du, wollen wir kurz darüber reden, wie krass vorbereitet ich bin?
Naja, das wird sich gleich zeigen, weil es können noch Wetten, also ja, du hast sehr viele Sachen auf deinem iPad geschrieben.
Soll ich messen, ich messe, wie viel Zentimeter iPad ich geschrieben habe, weil it's a lot.
Aber sind wir sicher, ob du die richtigen Sendungen geguckt hast?
Ja. Also
ob du die Sendung verstanden hast?
Ja, das ist natürlich was anderes, aber ich kann fast alle zusammenfassen. Pass auf, wir haben 18 Zentimeter sind nur und sonst so too hot to handle. Allein das sind 18 Zentimeter. Danach kommen nochmal 18 Zentimeter Murdoch, Mordas, der Schwarm und die Hausaufgabe. 18 Zentimeter vorbereitet bin ich. Das sind 36
Zentimeter mehr als beim letzten Mal.
Ja, das ist die neue Sari. Und ich habe mich kaum niedlich gemacht, weil du hast mir eine SMS geschickt von einem Screenshot. Bitte erzähl mir das.
Ja, es hat irgendwer, habe ich dir das, manche davon habe ich ausgedruckt. Irgendwer schrieb uns.
Sehr, sehr groß.
Naja,
ja,
es
weil
ist
eine,
nicht so leicht, diese Direktnachrichten auf verschiedenen. Irgendwer hat uns geschrieben, habe ich jetzt glaube ich doch nicht mitgebracht. Wir sollen uns nicht zu fein machen, sondern ranzig bleiben.
Ja.
Weil das irgendwie auch befriedigend wäre zu wissen, dass auch wir ranzig zur Arbeit gehen oder so ähnlich.
Darauf habe ich mein gesamtes Leben aufgebaut. Und
ranzig
dann
ist unser mittlerer Name, ja.
Deswegen habe ich heute nichts Niedliches an. Ich habe Jogginghose, ich habe sogar, Achtung, ich habe sogar Tennissocken angezogen, aus Prinzip. Ich habe mich extra geranzt.
Aber du hattest vermutlich Schuhe an draußen?
Ja, aber ich hatte extra das runtergerockte Snowboots.
Okay.
Ich war mit Absicht, so wie ich jederzeit zu Hause rumhängen würde, ich war ein bisschen gestresst, weil meine Haare frisch gewaschen sind. Und dann dachte ich, das bringt jetzt gar nichts. Falsches Bild, deswegen habe ich eine Mütze aufgesetzt, damit ich ein bisschen aussehe wie Thomas Hayo.
Okay, ich war beim Friseur aber schon Dienstag.
Ja, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Aber nicht beim Barber, weil immer wenn du beim Barber... Sonst hast du immer so einen richtigen, kastigen, freshen Barber-Cut und jetzt sieht es einfach nur wie ein gepflegter Bart aus.
Naja,
es
ist ja
so
immer
eckig.
Jemand anders da. Das ist auch sehr belastend. Vielleicht haben wir schon mal über Friseure geredet. Du gehst gar nicht zum Friseur. Nee, du machst das
genau
alles.
Deswegen. Und ich lasse auch Christoph nicht mehr zum Friseur gehen. Ich kann den inzwischen perfekt die Haare schneiden seit Corona. Ich bin richtig gut darin und Bart auch.
Okay. Ich hatte diese Situation, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Ich habe so einen sympathischen kleinen Barber, der von irgendwelchen, schätzungsweise Türken oder sowas, betrieben wird, wie die, glaube ich, alle, wenn man ehrlich ist.
Wobei,
die sprechen in merkwürdigen Sprachen. Ich weiß nicht mal, ich könnte jetzt Türkisch auch nicht erkennen, aber es klingt manchmal, als wäre es nicht Türkisch. Keine Ahnung,
was
es ist.
Lass uns doch sagen, das wird von Männern mit rauen Mengen guten Gesichtshaar betrieben,
so.
Weil das ist es.
Und ich gehe da eigentlich ganz gerne, weil es ist günstig, aber es ist sehr okay und ich kenne die schon. Und jetzt war ich da und es war jemand da, den ich nicht kannte. Es waren die üblichen Barbiere da. Und es war so ein mir noch nicht bekannter Biber. Und als ich so reinging,
du hast Biber gesagt, ja. Ich war schon bei Barberie-Enten. Mein Kopf spielt schon seit 5 Minuten Barberwitze, aber der Biber ist tatsächlich das Schönste.
Barberpapa. Also es waren nicht nur Barberpapa und Barbermama da, sondern auch Barbarella.
Barbarella.
Also, und kennst du das oder weiß nicht, vielleicht bist du auch nicht so. Ich hatte das Gefühl, als ich reinkam, dass die so Blicke getauscht haben im Sinne von.
Wer nimmt den jetzt?
Ja, und auch im Sinne von so ein, ich habe ja eine meiner größten Lebensängste, meiner allergrößten Lebensängste ist, in so einer Verstehen-Sie-Spaß-Situation zu landen. Wo du plötzlich merkst, dass das alles irgendwie gefilmt ist und dass Leute und in Wahrheit tut's der Fahrstuhl
aber
doch.
Aber du stellst gar keine Gefahr dar. Mich sollte man auf keinen Fall, weil ich würde mich hart daneben benehmen, dann wäre es gefilmt. Du bist ja eher still dann.
Ich würde es nur hassen. Ich finde, das Leben ist, hasse die Idee als solche. Also ich finde, das Leben ist wirklich anstrengend genug, ohne dass man noch so mitlaufen kann. Oder versuchen dir Leute hier gerade einen Streich zu spielen.
Ja, aber ich meine,
ja gar nicht Fernsehen.
Orts, richtig?
Na, es muss ja gar nicht Fernsehen sein, aber und jedenfalls gab es nur diesen kurzen Moment von ich mach die Tür auf und die werfen sich so Blicke zu und dann behandelt mich der Neue. Und mein Gehirn spielt das alles komplett durch von aha, der kann das eigentlich gar nicht, das ist ein Witz, der ist gar kein Friseur, die haben den nur zur Vertretung und gucken mal, ob irgendwer so doof ist, sich von dem die Haare schneiden zu lassen.
Warte kurz, nur weil das der Neue war und du und die sich diese Blicke zugeworfen haben.
Okay. Ich werde auch gerne Zeitlupenaufnahme davon, man hat die ja zu selten auch so Instant Replays im wahren Leben, ob die sich wirklich überhaupt die Blicke zu, keine Ahnung. Es war auch, um die große Spannung ein bisschen rauszunehmen.
Es ist eine große Spannung.
Es war völlig okay. Ich glaube, es war am Ende völlig okay. Es war nicht der kastige Bart, den wir gewöhnt sind. Aber mein Gehirn spielt da wirklich verschiedene Szenarien erst so durch im Kopf. Oh, und was? Der kann das gar nicht. Ich sollte das gar nicht. Der findet,
so typisch,
die finden alle mich doof. Die kennen mich schon und machen sich aber jedes Mal, wenn ich raus bin, dann auch lustig über mich.
Ja.
Ich gebe auch immer sehr gutes Trinkgeld, weil ich denke, das
rauszukaufen.
Ja,
ich fühl's.
Aber um in Wahrheit so ein bisschen überzukompensieren, dass ich denke, eigentlich bin ich zu alt und zu wenig türkisch und zu wenig bärtig genug, um zu verdient zu haben.
Ein Barber wert zu sein?
Um dieser Discount, let's face it, das ist einfach so ein Discount-Barber, um den wert zu sein, ja.
Oh Gott, lustig, dass du fragst, ob ich das fühle. Ja, aber alles davon kann ich nachvollziehen. Okay. Also Teile von mir waren schon bei dir in Gedanken und wollten mit Conspiracy Theories haben, über ob die uns und so. Ich fühle es total, da kann ich leider gar nicht sagen, dass du ein armer, alter, weißer Mann bist, sondern ich fühle mich, furchtbar. Deswegen habe ich keinen Bart. Bart. Nur deswegen.
Ja, okay.
Ich habe neulich erst gepeilt, dass dieser eckige Bart, dass das ein Ding ist. Ich gucke auf Bärte einfach nur als Bärte und ich konnte nie unterscheiden, was ein gepflegter. Nur hattest neulich den mal so richtig eckig und das sieht geil aus. Aber ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, den eckig zu schneiden und bei den ganzen Sex Island Sachen, die ich gucke, haben die Dudes alle so ein. Naja, das wusste ich nicht. Das ist wahrscheinlich schon länger ein Ding, aber ich bin im Bart-Business halt nicht so tief drin, auch weil ich selber den Bart bei Christoph mache. Aber vielleicht will ich mal googeln, wie man so einen eckigen Bart macht. Wobei der ist nicht.
Vielleicht verweigerst du Christoph seit Jahren, let's face it, attraktive Bartgelegenheit. Ja.
Aber auch um ein bisschen zu schützen, dass die anderen Girls da nicht so rein, weil der ist eh schon, sieht der schon so gut und aus. Wobei, und so, wenn ich den jetzt noch hübscher mache.
Du hast auch hier im Podcast schon Bartshaming gemacht. Du hast ihm beschrieben, Christoph, dass er verloren in der Bartpflegeprodukteabteilung im Rossmann steht oder beim DM, habe ich vergessen, obwohl er gar nicht den Bart dafür hat.
Da, wann hatte ich das gesagt? Hast du hier diesen Podcast gesagt? Bart. Ach, das behaupte ich einfach, dass das eine Lüge ist.
Ja, das soll mir erstmal jemand mit Zertifikat beweisen.
Nee, der hat einen guten Bart. Der hat ja, weißt du doch, rau überall. Ha. Da, wo die meisten Jungs haben ja große traumatische Probleme mit so Flecken, einzelne Flecken, die im Bart, das muss auch echt beschissen
sein. Es ist beschissen. Irgendwo hatte ich auch so eine Stelle. Das geht inzwischen, wächst das eh alles so an, das ist, glaube ich, einigermaßen weg. Aber das hatte ich auch. Das ist ziemlich traumatisch.
Ja, ich weiß, aber das hat er nicht. Der wird jetzt auch ordentlich grau und so. Der ist wie so ein richtiger Sexförster.
Sexförster?
Ja, weil ein bisschen mit dem ganzen grünen Survival-Kram und wir lassen uns, auch wenn wir uns gehen lassen, dann aus Versehen so ein bisschen zu viel. Neulich sah Christoph wirklich, dass ich meinte, komm, ich schneide mal wieder die Haare und er hat den Bart gemacht und danach sah der super heiß und 20 Jahre jünger und es war wie ein ganz anderer Mensch. Da haben wir gemerkt, dass wir es vielleicht ein bisschen schleifen lassen.
War er dann too hot to handle, Sarah?
Kind of.
Zu heiß zum Behandeln?
Mhm.
Okay.
Klassisches Ärzteproblem, zu heiß zum Behandeln.
Ja.
Mhm. Mhm. Ich habe noch schlechte Nachrichten für dich.
Wie wir den zusammen gemacht haben.
Ich weiß, das ist unser Ding, was wir können. Ich habe richtig schlechte Nachrichten für dich, beziehungsweise ich möchte dir von einem traumatischen Erlebnis erzählen. Du
Erdin.
Weißt,
Ich hab's gesehen.
Und Tommy.
Und Tommy?
Du weißt ja, ich habe diesen anderen Podcast, Bauerfeind und Kuttner, den hatte ich einfach gemacht, weil mir unserer so gefehlt hat. Und dann habe ich übersprungshandlungsmäßig, es war ganz schlimm. Mhm.
Nein, ich wollte nur kurz dazwischen fragen. Katrin Bauerfeind ist ja eigentlich ein relativ direkter, indirekter Kontakt zu diesem ganzen Joko und Klaas-Universum, Joko-Universum vor allem. Okay, jetzt lasse ich dich weiterreden.
Es war was Schlimmes, letzte Folge im Podcast. Wer möchte, kann es sich nachhören, weil man kann zuhören, wie mein Gehirn sagt, fuck, was mache ich mit der Information? Katrin hat erzählt, super süß, hey, sie war neulich bei Tommy Schmidt in der Sendung. Und
ach so, aber den meine ich ja gar nicht.
Gibt es mehrere Tommy Schmidts?
Oh Gott. Du meinst ZDF...
Verschiedene Tommy Schmidts?
Ja, womöglich heißt der eine auch, jetzt machst du wieder schlimme Sachen mit mir, weil der eine heißt Thomas Schmidt.
Und der andere heißt Tommy Schmidt.
Ja, weiß ich nicht. Aber wir reden von unterschiedlichen. Du meinst den, der seine ZDF-Late-Night-Show hat?
Ich nehme an, ich kenne ja keinen von beiden.
Ich meine den Producer von Joko und Klaas.
Okay. Na, ich dachte, das wäre der gleiche. Ich dachte, der ist so cool, dass der auch noch eine Late-Night im ZDF hat.
Nein.
Ach so, na so Stefan Raab-mäßig, dass der das...
Gut, dass wir das geklärt haben, bevor du jetzt die traurige Geschichte
dann
erzählst.
Dann war es gar nicht so schlimm, aber meine Emotionen waren furchtbar. Sie erzählte also, und ich war bei Tommy Schmidt und innerlich bröckelte alles. Und ich dachte, oh nein, wir versuchen ja, den zu kriegen. Wieso schaffen wir das nicht? Und dann erzählte sie noch, und weißt du, wer auch noch zu Gast war? Edin Hasanovic, kennst du den? Und in mir, ich schwöre, ich glaube, ich habe nicht ein Wort gesagt. Man kann es nochmal, ich meinte, glaube ich, nur sowas wie, cool, und hattest du Spaß? Und innerlich habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich darf das Stefan nicht erzählen, der darf davon nicht erfahren. Beide Leute gleichzeitig und wir kriegen es nicht hin. Und jetzt habe ich es dir doch erzählt, aber es hat mich die ganze Woche belastet.
Und es ist ein anderer, und wahrscheinlich,
aber dann ist nicht so schlimm,
wahrscheinlich reden, haben wir die ganze Zeit auch halb falsche Vornamen. Der eine heißt Schmitz und der andere Schmidt oder sowas. Aber der eine heißt Hank from Hell auch irgendwie, glaube ich.
Ach komm, bring nicht noch einen Namen mit rein.
Wusstest du, dass die eine Pizza rausgebracht haben? Ich stehe letztens vorm Tiefkühlregal.
Steht das direkt neben der Jokolade?
Ja, fast.
Eine Florida-Pizza? Oder wer
denn? Baywatch Berlin-Pizza.
Aha, oh, das ist natürlich.
Zu diesem Podcast. Und vermutlich, wir hören das ja nicht, vermutlich gibt es eine lange Geschichte zu der Entstehung dieser sehr, sehr großen, auch sehr substanziellen Pizza. Ich habe die dann gleich trotzdem gekauft.
Warte, kurze Frage. Also haben die einen Pizzaladen oder ist das so wie Wagner-Pizza, eine tiefgekühlte, die gibt es beim Rewe? Es gibt eine Baywatch Berlin-Pizza bei Rewe und ich soll nicht so emotional werden? Ich bin zerrissen von Neid.
Ja, ich auch. Und wie gesagt, vermutlich gibt es eine ganze Geschichte, warum, weil das ist so mit Mozzarella und marinierten, halb marinierten Tomaten oder sowas. Und, hier, und da steht auch ganz viel Text, das habe ich alles nicht gelesen. Hier steht wahnsinnig viel
auf
Text
der auf Pizza der Verpackung. Steht viel Text?
Auf der Verpackung.
Ja, meinte ich ja.
Ja.
Jetzt soll der Christoph mir mal eine kaufen, das will ich direkt wissen.
Warum haben wir, was würden wir für ein Lebensmittel
haben?
Naja,
das ist halt das Problem. Wie gut können wir jetzt die Kohllobby für so ein Fernsehballettkohl akquirieren?
Wir haben es versucht. Ne? Wir haben auch die Erdbeerlobby versucht. Ja. Rosenkohllobby haben wir versucht.
Oh, ich bin richtig neidisch, wie geil. Also ich meine, ich bräuchte nicht eine Pizza, aber irgendwas anderes Cooles.
Ja, aber da müssen wir vielleicht mal dran arbeiten, strategisch.
Und na, wenn wir jetzt bei TikTok viral gehen.
Dann macht man erst so ein Running Gag über viele Folgen, wo Leute denken so, hä, wo soll denn das hinführen? Und irgendwann sagt man, jetzt liegt's im Tiefkühlregal. Sagt man überhaupt Tiefkühlregal? Nee,
ne? Je nachdem, was wir machen würden. Doch, das schon. Aber unsere Sache würde nicht im Tiefkühlregal liegen.
Warum denn nicht?
Kühlkette, Pipapo, wir machen irgendwas Getrocknetes. Irgendwas, keine Ahnung, Salz, Steinsalz.
Weil wir so sind.
Naja, das ist ein bisschen das Problem daran. Das wobei, ich bin
kleine
Salzer.
Kleine Fernsehballett Steinsalz.
Wobei,
hast
ich
du
möchte,
gesagt, du bist Salzer?
Ja, ich habe ja überall, ich habe ein Bettsalz, ich habe ein Sofasalz, ich habe überall, wo ich länger rumliege, kleine Salzstreuer.
Du hast ein Bettsalz? Was ist
das
denn Bettsalz?
Weißt du nicht,
was macht
ein Salzstreuer, der am Bett steht, falls man nicht genug gesalzenes
Essen... Okay, vielleicht wusste ich doch. Ich hatte jetzt kurz, ich dachte kurz, so, du hast...
Im Sofa auch.
Du hast ein Bettsalz im Sinne von, wo du das Bett
so
mit einsalzt.
So wie Badesalz, ja. Bademannsalz. Nee, ich bin Salzer. Wir könnten versuchen, die Salzlobby zu kriegen. Dann sind natürlich all die alten Menschen raus, die nicht mehr die salzarm essen sollten. Ich nehme an, wir gehören inzwischen auch dazu.
Als ob
aber
wir alte Zuhörer hätten.
Gibt es denn Markensalz, dass wir uns so ein bisschen ranpirschen können an
Ich Fluid. Will kein Salz. Ach so. Entschuldigung, okay. Ich merke jetzt gerade, okay, wo das hingeht und denke so, ich will kein Salz.
Okay, lass mich anders fragen.
Was sind das?
Was möchtest du?
Glaubst du, wie viele Leute stehen dann glücklich vorm Gewürzregal und sagen, oh, guck mal, hier ist das Salz vom kleinen Fernsehballett. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Wetten, nächste Woche ist der Anrufbeantworter voll mit Sebastians und Katharinas, die sagen würden, ich würde es lieben, euer fluorisiertes, wäre wichtig für die Zähne, Salz zu kaufen. Und wir wären auch richtig angenehme Dudes, denn Salz kostet halt nur 30 Cent oder so. Sprich, wir wären auch für die Massen. Wenn ich dann noch den Dümmel dazu, wie heißt der, Ralf Dümmel dazu
kriege. Den du zwischenzeitlich mal...
Ja, der ja beim DM, der könnte unser Salz in den DM bringen. Du guckst dich auf eine weirde Art um.
Weißt du, wo weißt du die Telefonnummer auswendig für unseren Anrufbeantworter?
Ah, du hast die abgehängt. Ich weiß die ersten sechs Zahlen. 030 für Berlin, 501 wie die Jeans,
45. Bitte nicht anrufen unter dieser Nummer. Sie steht auf der Website und irgendwo
da oben steht sie. 030-501-54-754.
Ja, ist cool auch einfach zu sagen. Wir wissen die Nummer nicht genau, aber wir sagen jetzt mal irgendeine.
Ich bin sicher, dass die Hälfte unserer HörerInnen das eingespeichert haben. Weißt du noch, ja, als es so Tastenwahl gab, dass man so die Favoriten auf der 1 und dann auf der 2 hatte? Das gibt's heute nicht mehr, ne, mit dem iPhone.
Naja, mit dem iPhone nicht, aber es gibt ja Menschen, die ein Festnetztelefon
Wer
haben.
Wer denn?
Meine Mutter.
Und hat die schon einmal auf dem Anrufbeantworter angerufen, Frau Niggemeier?
Die ist schon frustriert genug, dass sie nicht auf meinen... Das ist das Telefonierthema. Vielleicht sollten wir das nicht...
Eltern und Telefonage. Ja.
Dann machen wir vielleicht mal eine Sondersendung dazu. Ich habe auch Festnetz. Und manchmal sind Leute total verwundert. Manchmal rufen Leute mich auf dem Festnetz an. Und wenn ich dann rangehe, was ich finde, was jetzt erstmal nicht so überraschend ist, sagen die... Ach, Sie sind auch noch so jemand, der Festnetz benutzt. Und denken so,
ja, das ist wie so ein Vorwurf dafür, dass man gemacht hat, was du jetzt siehst. Deswegen sind wir Freunde, weil wir überall gemeine Fallen in den
Hast
Menschen
du Festnetz?
Sehen.
Nee.
Ich weiß es, irgendeine Form von Festnetz habe ich, glaube ich,
Telefon,
wegen dem Internet. Bis vor kurzem hatte ich eins und dann habe ich es einfach ausgestöpselt, weil mich immer nur so Werbeleute angerufen haben und weil niemand inklusive mir selber die Nummer hat.
Ja. Also immerhin haben wir die Nummer vom Anrufbeantworter wiedergefunden. Die steht hinter den gleißenden Scheinwerfern.
Ich sag sie nochmal. 030 für Berlin, 501 wie die Jeans, 54, 754.
Und sagt uns bitte, was statt Salz als
ja, sagt uns,
als
welches
essbares
Produkt ihr gerne von uns
gefluenzt.
Das wäre schon schön.
Wäre schon schön,
Sinn.
Ja.
Was wollen wir jetzt mit einer Seife?
Und keine Nüsse.
Nee. Ja, nee, Nüsse bin ich nicht leidenschaftlich genug.
Haben wir schon probiert mit Nüssen, die waren abgelaufen. Hast du noch Dinge oder sollen wir schon einen Anrufbeantworter?
Ich habe so viele Dinge, aber wir kommen sonst nicht zu Potter, ich merke es mir noch.
Wir können ja auch Dinge am Schluss noch nachtragen. Wir können
so
ja auch einfach
wir
jetzt.
Auch nicht.
Doch, wir machen jetzt Sachen anders.
Okay.
Ich spiele mal vor, was Leute auf den.
Mhm. Hey, du hör zu. Ich weiß, du bist echt nett.
Wie kann ich den anderen Glückskeks aufessen?
Ja, bitte.
Vom kleinen
Hallo, hier ist Melanie. Ich wollte dringend loswerden, dass ihr euch nicht anstrengen sollt, unter 1,20 zu bleiben. Ich bin enttäuscht, wenn es nicht mindestens 2 Stunden sind. Okay. Also, wer erst die Folge rauskam nach der Pause, hatte ich an dem Tag echt überschwappend gute Laune. Und außerdem interessiert es euch vielleicht, dass Next in Fashion Staffel 2 gerade gestartet ist. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, auf Next in Fashion.
Ja, hallo. Ich wollte nur einen Tipp da lassen für alle, die Krankenhausserien mögen. Als Arzt ist man da ja eigentlich sehr viel leicht gewöhnt. Da wird ja häufig auch unglaublich viel Unsinn gezeigt. Aber es gibt eine Ausnahme, und zwar This is Going to Hurt. Ist eine der erfolgreichsten Serien der BBC der letzten Jahre. Eine Miniserie mit 6 Folgen. Man muss also keine Angst haben, dass es sich ewig zieht. Ben Whishaw spielt einen jungen Gynäkologen in den Nullerjahren, der im NHS struggelt. Es gibt viele grafische Darstellungen, medizinische Vorgänge, unterlegt mit viel Indie-Songs aus den Nullerjahren. Und nach der Ausstellung gab es sogar eine kleine Debatte in England über Sexismus. Have fun. Erstmal auch ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Habe ich vermisst. Und ja, ihr seid natürlich jetzt nicht Vater und Mutter für mich, aber zumindest, wenn ich Serien schaue, dann habe ich immer das Bedürfnis, euch anzurufen und zu sagen, guckt euch diese Serie an. Ich habe nämlich gestern auf Disney Plus angefangen, Fleischmann is in Trouble. Fantastische Serie mit Jesse Eisenberg und Claire Danes in den Hauptrollen. Miniserie, 8 Teile. Ein Pärchen am Ende der Ehe mit 2 Kindern. Und in Rückblenden wird immer wieder so erzählt, ja, wie es anfing mit denen, wie toxisch diese Beziehung und diese Ehe später wurde. Und ich glaube, das würde euch gut gefallen.
Hallo, hier ist Katharina. Ich habe einen Auftragssatz für euch, der in eurer beider Sinne sein sollte. Und zwar habe ich einen relativ frischen neuen Hund. Die folgt ich, weil sie eben noch gar nicht so ganz groß ist, noch gar nicht so richtig weit laufen kann. Das heißt, ich trage die gerade ganz oft noch auf die Wiese, damit sie da Dinge tut, die sie eben nicht in der Wohnung tun soll. Und da nervt mich unfassbar doll meine Nachbarin, die inzwischen mit Giftködern droht. Weil der Kleine viel zu süß und da manchmal auch ein Häuschen hinmacht, den ich natürlich wegräume, aber das taugt ihr nicht, weil sie hat sich auch dafür eingesetzt, dass auf eben dieser Wiese keine Kinder mehr spielen dürfen, weil sie offentlich, weiß ich nicht, dem Gras beim Wachsen zugucken möchte oder so. Ja, und auf jeden Fall möchte ich eigentlich nur, dass ihr die hasst im Sinne von mir und dem viel zu kleinen, der süßen Hund, der irgendwo hinmachen muss. Ich räume auch wirklich alles weg.
Oh, ich hab selber, als ich das gehört habe, habe ich erst gedacht, so, hä, was ein Quatsch, wir hassen doch nur Serien. Und dann habe ich mich erinnert, dass du das explizit, also ich glaube, du warst das, hast irgendwann mal gesagt, so, wir hassen auch Leute. Haben wir nicht auch den Ex-Freund oder noch hin
ganz
und wieder?
Ganz am Anfang wollten Freund. Wir, dass Leute denunziert werden auf so. AB. Und das hatte ich, also mir kommt das total ja, entgegen, ja, weil eben dachte auch. Ich, wir hassen doch jetzt den Hund nicht.
Nein.
Dann hatte ich gehofft, dass sie Jochen Bendel mit der Hundesendung vorschlägt, die wir hassen sollen. Aber das ist so viel besser.
Diese
auch weil
Nachbarin.
Das so kurz ist. Sollen wir es direkt jetzt abliefern? Den Auftragshass? Achtung, Auftragshass. Diese Nachbarin, die da mit Giftköder droht bei Katharina um die Ecke mit dem kleinen Hund Sebastian.
Ich fand das so ein bisschen verblüffenden Twist, dass sie anscheinend Kinder auch nicht auf dem Rasen haben will, weil das wäre der normale Move, jetzt zu sagen, der Hund kann hier nicht hin, hier spielen Kinder.
Exakt.
Es macht überhaupt keinen
Nein.
Sinn.
Nein, und die weiterführende Frage ist ja, wenn sie mit Giftködern droht, droht sie nur den Hunden mit Giftködern oder werden wir da auch Giftschokolade finden für die Kinder? Giftköder, in welche Richtung? Könnte das eine True-Crime-Geschichte sein?
Ja, dafür müsste aber erstmal ein Kind und oder Hund sterben.
Ich gehe erstmal davon aus. Soweit das Wort Giftköder fällt, ist es eine körperliche Drohung. Ich nehme mal an, lass es uns ein bisschen juristisch werden lassen, dass das eine Androhung einer Straftat nach Paragraph 11 ist. Ja, Unverschämtheit. Also von meiner Seite ganz großer Hass.
Okay. Ja,
ganz
ich großer Hass. Ja, ja.
Ja? That's easy, weil das geht auch so schnell. Man muss sich überhaupt nicht vorbereiten und so.
Nö.
Gäbe es einen Moment, wo wir vielleicht nicht mithassen würden? Oder ist unser Service, dass wir immer die Emotionen des Anrufenden verstärken? Das würde
Sarah, have you met us? Wir lassen uns doch nicht, also, dass jemand sagt, hast bitte folgende ZDF-Serie, hat dich zum Beispiel auch nicht davon abgehalten zu sagen, ach, ich fand das ganz schön, ich habe das gerne geguckt, sogar alle 7 Folgen. Alles wieder vergessen.
Die sind einfach zu authentisch.
Der Damian, der hat auch schon wieder gemailt.
Ja, der Damian ist jetzt unser neuer Freund.
Ja, der hat gesagt, er wäre jetzt die E-Mail, Dings.
E-Mail Linda.
Linda.
Ja, stimmt, aber gefällt mir gut. Macht ja. Es war eh ein guter Anrufbeantworter. Die Sachen, die uns vorgeschlagen sind, habe ich sofort aufgeschrieben. Bei Jesse Eisenberg war ich schon dabei, den liebe ich.
This is going to hurt ist schon mal ein fantastischer Name für eine Medizinserie.
Exakt, wollte ich auch sagen, egal wie die ist, wenn das so klärt. Wollen wir einfach beides gucken?
Ja.
Check. Und die Hausaufgaben, dann sind wir schon durch für nächste Woche.
Ich mochte auch den Spirit von Melanie.
Wenn ich euch höre, habe ich immer total gute Laune. Und ich möchte euch auch noch was empfehlen, was ihr vielleicht lieben werdet. Ja. Ist das gemein, wenn ich mich jetzt
nee, weil das, ja, ja, nur bis ich gleich danach sage. Aber das ist genau was, das so sehe ich.
Ja, so sind
und
wir.
So,
ja, so ja, sind
so
wir,
sind wir unsere Hörer. Die haben wir ja lieb, die schlecht gelaunten Leute, die woanders nicht lieb gehabt werden. Also habt alle eure schlechte Laune bei uns. Plus, sie hat ja auch irgendwas mit Mama und Papa gesagt. Also da war auch ein verstecktes Kompliment drin ja, und so. Glaub, das Zeitlimit
das
hat...
Nee, das war, aber ist egal. Ja, ich habe auch ganz viel weggeschnitten. Ja, ja,
ja, ja. Ja,
ja vielleicht ja, gucken schön. Wir das alles an.
Lass uns das gucken. Klang Juti. So, womit fangen wir an?
Ja, sag du mal.
Wir können einfach Too Hot to Handle, weil es ist das ja. Erste auf meine 36 Zentimetern Vorbereitung.
Dazu lese ich kurz die Nachricht von Dennis vor, der sich, nee, nicht von Dennis, oh, wie unvorbereitet ich heute bin. Ich habe die Nachricht jetzt extra vorhin schon mal weggelegt, von Max. Mhm. Und er hat, als er gehört hat, dass wir Too Hot to Handle schauen wollen, hatte er sein Handy angeschrien, ja, bitte schaut, es habe bei dem Format mitgearbeitet, würde gerne wissen, was ihr denkt, auch wenn ihr es kacke findet. Mhm. Da, vielleicht muss der Max dann nächste Woche nochmal anrufen, vielleicht haben wir auch ein paar Fragen.
Ob der das Color Grading gemacht hat? Das könnte ja alles bedeuten.
Könnte alles bedeuten.
Ja. Ja, soll er mal Bescheid sagen, als was. Pass auf, ich führe zusammen, wollte ich sagen. Ich fasse mal zusammen. Too Hot to Handle ist eine Netflix Reality Gaming Dating Show. Das amerikanische, ich nehme an, das ist das Original, davon gibt es schon 4 Staffeln, auch auf Netflix, glaube ich. Das Prinzip ist so ein bisschen, dass man eine Anzahl junger Leute, ich weiß nicht mehr, was das ist, 6, 10 Leute.
10.
Ja, Haufen Leute, Haufen junge, gut aussehende Leute, werden eingeladen in eine Fake-Show. Für uns als Zuschauer ist das Fake, die denken, das ist echt. Und zwar heißt die Show Tropical Desire. Und denen wird, das habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich, im Grunde gesagt, dass das so eine Sexshow ist. Man muss viel flirten, viel, oder?
So eine klassische Dating-Show halt.
Ja, aber so richtig, denen wird von vornherein schon, also die stellen sich dann auch alle sehr sexuell vor. Ich glaube, denen wird gesagt, da soll es richtig rumpeln.
Tropical Desire.
Exakt, wer viel vögelt, gewinnt. Unter diesen Umständen sind diese Leute da eingeladen. Die werden dann auch, ich glaube, 9 Stunden lang nach klassischer Love Island und so Manier erstens abgefüllt, hart aufgegeilt. Das ist schon wirklich so ein bisschen so, denen wird sehr vermittelt. Gleich wird's richtig sexy und die machen schon erste Connections. Und der Clou ist aber, in der ersten Folge kommt das dann erst relativ spät, dass denen gesagt wird, nope, das hier ist genau das Gegenteil. Es ist eine auf gar keinen Fall Sexshow, auf gar keinen Fall Datingshow. Die Regeln sind, es darf nicht geknutscht werden, es darf nicht gefummelt werden, es darf nicht gevögelt werden, es darf keine Selbstbefriedigung stattfinden. Wenn das durchgezogen wird, bei allen 10 Kandidaten gibt es am Ende 200.000 Euro zu gewinnen für keinen Sex haben. Mhm. Wenn man aber Sex hat oder knutscht oder so, kostet das Geld, das abgezogen wird und das ist im Grunde die Aufgabe. Es gibt dann noch, vielleicht reden wir gleich drüber, so eine Sex-Alexa.
Lana,
also so ein Alexa-Gerät, das Lana heißt und die Sexualität misst. Nehme ich an.
Naja, im Grunde ist das so die Ersatzmoderatorin, die so Ansagen da vor Ort macht.
Weil die keine richtige Frau gefunden haben. Die haben sich alle geschämt wahrscheinlich. Alle Moderatorinnen so, ey, das, Sophia Tomalla so, ey, das ist selbst mir zu krass, lass mal eine Alexa nehmen.
Das ist die Big Brother-Variante. Bei Big Brother gibt es auch, früher Phil Daub. Hast du mit Phil Daub auch zusammengearbeitet?
Nein.
Okay.
Also mir sagt der Name was.
Der war bei Viva, glaube ich.
Ja, aber ich war ganz woanders bei Viva.
Okay.
Das ist das Prinzip, richtig?
Ja.
Und was dann später dann noch passiert und so, besprechen wir gleich. Ja, genau. Wie gefällt's dir?
Ich möchte so viele Sätze daraus einfach in mein Alltagsleben integrieren.
Ich hätte das eigentlich
am Anfang von diesem Podcast schon machen sollen. Ich hätte dich begrüßen wollen mit den Worten, Sarah, hast du Angst, dass deine Boobs rausfallen? Und wie würde die Antwort lauten?
Mein Kopf sagt ja, aber mein Schwanz sagt nein.
Oh. Aber die richtige Antwort
Dialog
lautet ja die ganze Zeit.
Ach so.
Aber man kann das natürlich fragen. Das ist der fortgeschrittene Level, den du jetzt gemacht hast. Ich hätte jetzt Anfängerlevel.
Nee. Ich könnte noch sagen, ich performe extrem stark im Bett. Das ist auch was ich mir aufschreibe.
Ich könnte sagen, ich liebe Sex. Ohne Sex hätte ich kein Lächeln.
Damit, mir habe ich nicht. Ja, geil, ne? Es ist voller. Also deswegen habe ich auch angefangen.
Sagen die auch.
Rock'n'Roll, ey?
Ja.
Also ich war mit meinem Kopf sagt ja, mein Schwanz sagt nein, war ich mehr beeindruckt. Oder am Anfang stellen die einem ja noch so ein, bevor denen gesagt wird, das hier ist nur Quatsch, gibt's ja noch so ein Sexometer, so ein Riesenturm, ich weiß gar nicht, was das ist.
Wo am Ende die Lana
rauskommt. Wo die Lana drin wohnt. So ein Riesenausschlag, Sexometer. Und ich dachte so, wie geil, weil selbst die Leute waren so, okay, dismissed es augenscheinlich. Was muss man dafür machen? Ein Mädchen sagt, ausziehen wahrscheinlich. Und die andere sagt, ja, stimmt's. Und dann musste ich an mich denken, wie ich bei Are You The One staffelweise geglaubt habe, dass man durch Handauflegen sich einloggt. Und dann war ich voller Verachtung für die und dachte, really, glauben wir wirklich, dass das den Sex misst? Aber darum geht's nicht. Ne? Wie gefällt's dir denn?
Ich finde das ganz schwer, das zu beantworten.
Ja?
Also mal abgesehen davon, was für ein unfassbarer Quatsch.
Ja.
Weil man würde ja denken, dass die Aufgabenstellung, ihr kriegt 200.000 Euro, wenn ihr nicht knutscht, fickt und wichst, Entschuldigung,
ja,
dass das eine machbare Aufgabe ist.
Ich habe genau am Anfang geschrieben, wie schwer kann es schon sein, aber vielleicht sind wir zu alt dafür. Vielleicht haben wir nicht mehr so viel Sex in
uns. Ja, vielleicht hat man die auch entsprechend gecastet. Es dauert 30 Minuten, bis die ersten Mal.
32.
Oh, Entschuldigung.
Der erste Kuss fällt nach 32 Minuten zwischen zwei Frauen.
Es ist wirklich seltsam, weil, also ich muss, glaube ich, vorne anfangen, bevor ich über die Sendung rede. Du guckst ja mehr von du kennst ja mehr von diesen Menschen, die auch dieses Format bevölkern. Du kennst sie ja vermutlich aus anderen Formaten.
Nein, die nicht.
Nein, die nicht, aber solche Leute.
Ja, das sind ja Insel und nackte Körper kenne ich
gut. Das sind ja alles Models im Grunde, mehr oder weniger.
Ja, bei denen das ist tatsächlich, ja.
Ja, und die finden alle sich unfassbar heiß. Und das ist schon eine sehr fremde Welt für mich, so durchs Leben zu gehen und zu denken, ich bin so heiß, ich kriege die alle. Teilweise, nehme ich mal auch an, sind sie sehr dazu ermuntert worden von der Produktion, solche Sätze in die Kamera zu sagen, wie ich kriege alle, jede Frau, ich habe noch nie eine Frau gehabt, die mir einen Korb gibt. Aber tatsächlich siehst du denen an, dass die nicht nur, also 26 Stunden am Tag im Gym sind, um ihre Körper so zu stellen oder operieren zu lassen oder was auch immer, sondern
Im Gym werden die Körper nicht operiert. Da geht man tatsächlich zu so plastischen Chirurgen in andere Praxen.
Ah,
ja.
Zum Trainieren dann?
Zum Trainieren geht man in den Gym, aber die Operationen finden dann, konntest du nicht wissen, aber kannst du dir jetzt ja merken.
Aber man sieht denen schon an, dass die durchs Leben gehen als, ich bin so hot. Das ist nicht so mein typisches Mindset. Und es ist wirklich merkwürdig auch denen zuzusehen, weil die auch einander gleich so, boah, bist du, die können ihr Glück nicht glauben, was so ein bisschen seltsam ist. Dafür, dass die ja eigentlich sich für die hottesten Menschen der Welt halten und auch deswegen alle anderen Menschen der Welt haben können, sind die fast so ein bisschen überaufgeregt, wie hot die anderen Teilnehmer sind, die da mitmachen.
Ja, das nährt nur nee, du hast komplett recht, auf meinem Zettel stehen Worte wie Meat Market, weil das nämlich wirklich beeindruckend ist am Anfang. Deswegen bin ich auch nicht ganz sicher, was die denen genau sagen, was diese Fake-Show ist, weil die halten sich viel promiskuitiver und sexuell offener als in allem, was ich gesehen habe. Mhm. Deswegen glaube ich, dass denen auch wirklich gesagt wird, wenn ihr Bock habt auf Sex und auf und
vor der Kamera.
Ja, genau. Also das muss gesagt werden, weil die ersten Worte, die dann sofort fallen, ist, ich stehe auf Frauen, wer auch, du geil, okay, wir sind am Start. Orgie, das Wort Orgie fällt mehrfach. Und das passiert bei diesen anderen Sachen, die einen Boom-Boom-Room haben, wo man mal vögeln könnte, nicht. Deswegen glaube ich, dass die wirklich, habe ich auch aufgeschrieben, wirklich aufgegeilt werden, dass denen viel gesagt wird, ey, seid offen. Sex ist eine tolle Sache. Ihr müsst euch nicht schämen, weil auch die Frauen extra, was auch nur fair ist, sagen, ey, nur weil ich Sex mag, bin ich ja keine Schlampe. Aber es wird so viel darüber geredet.
Nur weil ich gut aussehe, bin ich ja nicht oberflächlich. Nur weil ich auf geile Bimbos stehe, bin ich nicht oberflächlich.
Ja, sowas.
Man kann auch Sachen in der Birne haben.
Ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, dass denen wirklich, also nicht gesagt wird, sagt sexy Sachen,
die
sondern...
Waren auch so gecastet natürlich.
Und die Sauferei und dass das eben alles Models sind, das wollen die. Die brauchen diese 9 Stunden, bis alle so geil sind, dass es nicht mehr geht. Und die sind halt auch alle 20. Da ist man doch auch voll von Geilotonin.
Was halt auch verblüffend ist, aber das hatten wir früher schon das Thema, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie wenig attraktiv ich diese offensichtlich nach internationalen Reality-Show-Maßstäben attraktivsten Menschen der Welt finde. Also ja, so ich finde das... es gab einen, wo ich so dachte, so der ist ganz sexy irgendwie, aber auch nicht, weil er sein Sixpack hat. Diesen Kevin, der auch irgendwie davon auch nicht sagen, wer gewonnen hat, aber naja.
Gewonnen?
Gewonnen.
Du hast das Ding zu Ende geguckt?
Nein, aber ich habe mich hinterher informiert.
Ach so, Alter.
Ja. Es ist, also, es ist total bekloppt und gleichzeitig, also ich habe 2 Folgen geguckt.
Ich habe, glaube ich, sogar 3 geguckt, aber nur eine richtig.
Ich werde das auf gar keinen Fall weiter gucken.
Nein.
Aber es hat irgendwie ein bisschen auch was Faszinierendes, weil du dann halt siehst, es entsteht so das Normale, die finden raus, wer will mit wem. Was so ein bisschen rätselhaft ist, weil es werden gar keine Spielregeln erklärt. Ob man am Ende irgendwie Paare finden muss, aber es ist so unausgesprochen, man muss jetzt hier seinen Partner finden.
Da gibt es, glaube ich, Regeln für Tropical Desire, die wir noch nicht wissen. Die sind nämlich zu proaktiv alle. Da, keiner von denen kommt rein und sagt, na, erst mal gucken, sondern nein. Du bist heiß, du bist heiß, du bist heiß, Orgie, ja, nein. Das ist so vorbereitet.
Und dann, was ich wirklich auf eine Art und faszinierend fand, ist, dass die dann sich irgendwann rechtfertigen müssen, warum sie knutschen. Weil das da tatsächlich, die Logik ist gar nicht so blöd.
Ja.
Dafür, dass die ganze Sendung Quatsch ist, ist die Logik ganz schön zu sagen, wenn einer von denen die Finger nicht über der Bettdecke behalten kann, kriegen alle am Ende irgendwie weniger Geld. Das heißt, du musst das dann halt auch rechtfertigen, wenn du dann irgendwann weiter knutscht.
Ja.
Und es ist wirklich süß. Kevin hat am Anfang das große Problem, wer kennt es nicht, dass er auf zwei Frauen heiß ist und beide Frauen auch auf ihn und er rausfindet. Ja. Und dann muss er sich halt entscheiden, weil Laura ist ein Latina und Latina, also die gibt, die teilt nicht mit der Emily.
Wir wissen aber auch nur, dass Laura Latina ist, weil Laura, die nicht sehr latinerisch aussieht, als, das ist ihr einziges Vorstellungsmerkmal.
Ich mag das Adjektiv latinerisch, ja.
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch wieder rassistisch, aber die sieht halt wirklich einfach relativ europäisch aus und besteht aber so enorm drauf.
Ja,
die sagt das 3 oder 4 Mal. Ich bin eine Latina bei uns. So, dass es fast rassistisch ist, dass man so, und da ist auch ein Italiener dabei, der sagt, ich bin ein richtiger Italiener, mein Schwanz. So. Und ich denke die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber ja, ihre Latinerigkeit ist ihr super wichtig.
Genau. Und deswegen muss der Kevin sich leider entscheiden, weil die Laura sagt, also du musst jetzt nicht, also,
Ja.
Und die beiden dachte man am Anfang kurz so, da funkt so richtig. In dem Moment, wo sie schon dann so anfing zu sagen, aber du kannst jetzt nicht noch eine andere angucken, dachte ich schon, das macht dich ungefähr 90% weniger sexy.
Ja.
Und dann macht er halt am Ende mit Emily rum. Und da gibt es aber irgendwann den Punkt, wo er klar den beiden zeigen muss, wer ist es jetzt.
Ja.
Und natürlich geht das nur mit Knutschen.
Mhm.
Das sagt er auch selber. Er sagt hinterher, es war kein, wir machen jetzt einfach Rumkuss, sondern ich wollte ihr zeigen, dass ich sie mag.
Ja, das ist mir die 3000 Euro wert, die ein Kuss kostet.
Wie bekloppt ist das? Also deswegen kann aber ich die Sendung gar nicht komplett verurteilen, weil es hat in dieser Beklopptheit ein paar Momente, die irgendwie auch ganz schön bekloppt
sind. Es sorgt tatsächlich so ein bisschen dazu, dass das dann so Sexshop, aber so fast so ein bisschen unschuldiges Sexshoppen wird, weil die dann einfach anfangen zu rechnen. Okay, was kostet denn jetzt ein Kuss? Die erste Frage ist, was kostet denn was?
Ja, und dann wird auch nicht richtig aufgeklärt.
Exakt. Es muss dann quasi auch eigentlich alles erst einmal geshoppt werden, um zu wissen, was der Preis so ist. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, was
ein Kuss kostet. Nicht wie bei Monopoly, wo es draufsteht.
Aber die waren dann schon nach Ende der ersten Folge bei minus 16.000 oder
Ja,
also
ja.
Das geht rappelt schnell da. All das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist ein bisschen wie umgekehrte Prostitution. Geld dafür bekommen, keinen Sex zu haben. Aber was mich da, also es ist halt einfach eine Balla-Balla-Sendung, genau wie du sagst. Aber eine Sache ärgert mich richtig und da ist die Show selber dran schuld. Und zwar der Grund für all das. Die Sex-Alexa oder die Moderatorin sagt dann eben, anstatt einfach zu sagen, haha, reingelegt, das wird richtig schwer für euch, das reicht doch. Das wäre schon genug für eine Gameshow, richtig? So, wir wollen gucken, ob ihr es schafft.
Weißt genau, dann, was du jetzt sagst, mit genau deiner Meinung.
Es ist so furchtbar. Die versuchen das dann wirklich moralisch zu lösen, indem sie aufschreibt, mit meiner Hilfe werdet ihr lernen, tiefgründige emotionale Beziehungen aufzubauen. Und da war ich wirklich, ich mach das Mikro weiter weg, ich glaube, es wird lauter, bringt ja nichts. Ich dachte echt, are you kidding me? Keiner von denen stellt seine Originalfresse zur Verfügung, erstens. Die ganze Zeit labert eine Frau, ungewöhnlich.
Wer stellt seine Originalfresse?
Auf Stimmen. Die Frau, die ganze Zeit spricht.
Ja.
Man sieht ja weder Lana noch
die. Ach so, ja.
Nein, aber erst mal so. Und dann, ich glaube, dass das auch so ein Sexismusvorwurf, Prophylaxe ist, dass das alles Frauen sind. Aber wie dumm das ist, denn wir wissen doch alle, dass es darum nicht geht und es ist auch nicht aufrechtzuerhalten und man nimmt sich selber den Spaß. Warum nicht mit der Gehässigkeit, die da richtig angebracht wäre, spielen? Warum nicht sagen, wir zeigen euch durchgängig Pornos, wir machen es euch einfach schwer. Und stattdessen kommen sie dann mit sowas um die Ecke und dann ist ja auch kein Wunder, dass der Kevin sagt, ich halte mich an die Regeln, ich wollte nur eine tiefe emotionale Bindung aufbauen, indem ich sie kennenlernen wollte. Und das versuchen die dann, zumindest in den ersten zwei Folgen, kommt das, glaube ich, auch nie wieder. Ich glaube, es war einmal, dass sie so sagte, es geht darum, euch zu besseren Menschen zu machen.
Nee, es kommt dann ja immer noch wieder? Diese Therapeutin. Ja. Es kommt ja diese Therapeutin, die mit denen übt, die sagt dann tatsächlich den Satz,
wir gehen. In der ersten Folge?
In der zweiten war das,
Gott sei Dank, ab der zweiten habe ich nicht mehr aufgepasst, so richtig.
Die kommt dann und übt mit denen so Sachen, dass man auch, diese ganze Mal, die machen so mit Farbe, das hast du aber doch noch gesehen. Die wischen sich dann so gegenseitig,
Ich habe das laufen gelassen und dann einen Dackel geklemmt, um ehrlich zu sein. Ja. Oh, wie doof. Das wusste ich nicht, dass sie da noch weiter
und
drauf
bestehen. Und üben so, dass man zum Beispiel auch den Körper von jemandem vom anderen Geschlecht angreifen kann, ohne dass man
Geld
da gleich Dinge reinschieben muss. Oder Geld zu zahlen, ja. Und da kommt wirklich so eine Therapeutin, die so Sätze sagt, wie wir gehen jetzt in die Langsamkeit rein.
Ich hasse das, wenn Therapeuten sagen, in die. Was auch immer. Kennst du das? Das ist so ein typisches Therapeutending. Jetzt ist er in der Trauer. Jetzt ist man in der, du musst mal mehr in die Ruhe kommen. In dieses in die bei Therapeuten will ich verbieten. Man kann einfach sagen, man muss ruhiger werden, aber in die Ruhe kommen. Als normaler trauriger Mensch denkt man sofort, das hier ist keine Augenhöhe, bitte gehen Sie weg. Ah, das ist noch
furchtbarer. Aber ich bin komplett deiner Meinung, es braucht diese Überhöhung gar nicht. Das ist ein Quatsch-Spaßformat. Und ja, das hat auch einen ernsten Hintergrund, aber der kommt von ganz alleine. Also ich finde es schon interessant, dass die Jungs zum Beispiel alle da sitzen und sagen, hä, natürlich habe ich erst Sex und überleg dann, ob ich mich irgendwie mit einer Frau einlasse. Ich kann doch nicht mit einer Frau mich irgendwie emotional, romantisch einlassen, wenn ich nicht weiß, ob die gut im Bett ist. Also die erzählen
doch nicht die Katze im Sack.
So, sagt man ja auch.
Ja.
Und das erzählen die halt selber. Dafür brauche ich gar nicht so eine Metaebene, wo jemand noch sagt, und wir üben das jetzt mit euch. Natürlich ist das total scheiße, dass sie so sind. Aber ich guckte, also ich bin ja auch scheiße, der sich das anguckt. Exakt. Ich brauchte an keiner Stelle so eine Moral.
Ja, auch nicht so eine Halbgare. Nee. Also man könnte das, man hätte es so wahrscheinlich auch machen können, aber dann wäre es ein ganz anderes Format gewesen.
Aber
und
das
warum?
Ist ja
Quatsch. Es ist, ja. Genau, weil es ein bisschen lustig ist es ja dann doch, weil ich kann schon nachvollziehen, weil da ist ja wirklich so viel Sex in der Luft. Deswegen auch gleich mein Song. Ich glaube, das ist halt auch wirklich, weil die noch so jung sind. Ein Körper Anfang 20 ist rappelvoll mit Sex.
Naja, aber Entschuldigung, ich glaube nicht, dass das durchschnittliche 20-Jährige sind. Das sind nicht mal durchschnittliche 20-Jährige Models.
Weil du meintest, Sachen irgendwo reinstecken. Ich schrieb dir ja noch eine SMS dazu. Allein die Vorstellung der einzelnen Charaktere war so viel Haut, so viel nackig, dass selbst ich dachte, oh Mann, vielleicht ist das zu viel. Stichwort, das Internet vergisst nie. I don't care, aber... Und dann auch, da werden sich Finger in den Mund gesteckt und zwischen die Brüste und in den Po.
Apropos, das Internet vergisst nie, das funktioniert natürlich umgekehrt, weil bei Bild habe ich dann die Bilder von, ich glaube, Emily gesehen, bevor sie operiert war. Also auch so
im
rum. Im Gym.
Ja.
Auch so rum vergisst das Internet natürlich nie. Das ist, ich weiß nicht, wie sie das findet, ist mir auch egal. Weiß
also
ich
den muss, ich wüsste wirklich gern, wie das gecastet wurde. Ich wüsste wirklich gern, was denen gesagt wurde und... Du weißt, mir ist Recht sehr wichtig. Vielleicht rufen wir dazu den Lars auch nochmal an, unseren Anwalt, Lars Tönsfeuerborn.
Jetzt nochmal den richtigen
Namen. Tönsfeuerborn. Ist das richtig? Lars, ist das richtig? Larsi, wie geht's dir eigentlich? Ich weiß, es ist nur eine theoretische Frage, aber ich fragte mich so, als junger Mensch, sagst du, okay, hier ist eine Sendung, bei der mache ich mit, man unterschreibt ja irgendeine Form von Vertrag wahrscheinlich. Wenn danach alles anders ist, ist dieser Vertrag nicht hinfällig? Also hätten die nicht theoretisch das Recht zu sagen, nope, dafür habe ich mich nicht angemeldet, ich hole meinen Anwalt?
Ja, aber vielleicht, wir haben doch irgendwann mal drüber geredet, ich habe bei Brainpool mal so einen mitwirkenden Vertrag unterschrieben, als ich bei TV Total war, habe ich in irgendeiner Staffel schon mal drüber geredet. Und da unterschreibst du erstaunliche Dinge, die da drin stehen. Okay. Und das sind so 20 Seiten oder sowas. Und denkst du, so, ja, man stutzt dann so kurz, passieren? Aber was soll schon passieren? Und da war TV Total, hast du natürlich auch immer den Albtraum, dass du mit etwas Pech dann unter einer dieser Knöpfe landest.
Aber man tritt im Grunde jegliche Rechte ab in diesen Verträgen wahrscheinlich.
Und es gibt vermutlich irgendwelche Punkte, wo das dann sittenwidrig ist, aber dann müsste man klagen oder so. Du hast es nicht mitgekriegt, weil du den Dackel geklemmt hast. Einer ist ja in der zweiten Folge gegangen einfach.
Weil er dringend...
Weil er das doof fand.
Ich sollte anfangen, ich war so vorbereitet mit meiner Vorbereitung, dass ich vergessen habe, vernünftig zu gucken.
Und das war auch gar kein großes Drama,
warum auch? Ja, so ciao, alle anderen ja ciao.
Ja, waren alle so ein bisschen verblüfft. Naja, komm, bei Big Brother oder irgendwas werden sofort Leute geheult. Warum?
Ja, aber einer weniger bedeutet mehr Kohle. Bei 200.000 durch 10 sind
aber es gibt in irgendeiner Form, wurde am Ende ein Gewinnerpaar gekürt und Spoiler, die sind noch zusammen und haben irgendwie ein Kind gekriegt anscheinend sogar, was sie jetzt ein Jahr lang geheim halten mussten vor der Öffentlichkeit.
Wie alt ist diese Sendung denn?
So, weil das vor einem Jahr irgendwie aufgezeichnet wurde.
Es gibt ein Gewinnerpaar.
Und es gab jetzt eine Reunion-Show nochmal und bis die ausgestrahlt wurde, durften die nicht sagen, dass sie A, zusammen sind und B, was so Leuten ja da auch ein bisschen schwerfällt, weil, also ich frage mich halt auch, wenn du an so einem Quatsch teilnimmst, willst du darauf nicht wenigstens deine Insta-Karriere dann aufbauen und dann musst du ein Jahr lang die Klappe halten?
Stimmt.
Weiß es nicht.
Das ist aber auch ungewöhnlich so lange. Man muss ja beim Bachelor auch mal so 3 Monate noch ein geheimes Pärchen sein und so, aber...
Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch...
Ich wusste nicht, dass
das kann uns alles der Max erzählen.
Was
der Max?
Heißt denn ein Pärchen? Ich verstehe überhaupt nicht
vielleicht
die
gewinnen
Regeln
nur
dieser Sendung.
Naja, weil du es nicht richtig geguckt hast und ich auch nicht.
Ja, okay, fair enough.
Also am Ende gewinnt einer und ja. Möchtest du noch eine interessante Geschichte? Es gibt eine, ich habe mir jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben, eine von den Kandidatinnen, eine schwarze Kandidatin, hat hinterher einen TikTok gemacht, wo sie sehr interessant erzählt hat, wie scheiße sie das findet, wie Netflix da mit den schwarzen Kandidatinnen umgegangen sind. Und mir ist das tatsächlich beim Gucken auch aufgefallen, dass die ungefähr ab Folge 2 irgendwie nicht mehr wirklich vorkommen. Die sind so da, aber die sind nicht wirklich so
handelnde Personen. Also ein bisschen geghostet von der Kamera, oder was?
Ja, und irgendwie halt von den Männern. Also der Punkt ist, dass diese Kandidatin sagte, dass halt die Männer alle nicht auf schwarze Frauen standen. Und sie sagt, sie macht dann gar keinen Vorwurf. Du stehst, auf wen du stehst, das ist so, wie es ist. Den Vorwurf machte sie der Produktion, die sagt, wir mussten alle vorher angeben, worauf stehen wir, was ist unser Typ. Und der Vorwurf, den sie macht, ist, dass sie sagt, die wussten, dass im Grunde die ganzen Jungs, die da waren, gesagt haben, weiße, blonde Frauen finde ich geil. Und trotzdem so als Token dann so die schwarzen Frauen gecastet haben, obwohl sie wussten, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach so enden wird, dass man von denen nichts mehr sieht.
Und weil sie keiner weiß das, weil sie will. Die Typen gefragt hat, was habt ihr angegeben bei, worauf steht.
Ja, das sagen die ja alle irgendwie. Also genau weiß ich nicht, ob sie das so recherchiert hat. Aber ich fand es interessant, weil es war so ein differenzierter Vorwurf. Es war jetzt nicht so, wir waren dann da rausgeschrieben oder irgendwas. Aber sie sagt, klar ist das alles gecastet. Wir mussten alle vorher das und das und das angeben. Und wenn ihr wisst, dass wir da keine Chance haben, dann lasst uns da raus. Und sie war gar nicht selber sauer darüber, wie mit ihr umgegangen wurde, sondern sie hat wohl so Reaktionen von anderen schwarzen Quoten, Zuschauerinnen gekriegt, die gesagt haben, mich hat das total frustriert zu sehen, wie ihr einfach rauskommt.
Genau. Halt im Grunde, ja.
Und das dann aber nicht durchzuziehen. Du kannst ja, wenn du Diversität ernst nimmst, dann castest du halt so, dass du weißt, du hast dann auch Typen, die genau auf das stehen.
Weird.
Ja.
Da schließt sich ein bisschen der aktuelle Bachelor an, wenn du möchtest. Aber vielleicht soll ich erst mal einen Sex-Song spielen? Ich habe nämlich einen passenden Song für die Sendung ausgesucht.
Aber oder hast du nicht Angst, dass deine Boobs rausfallen?
Im Notfall reibe ich sie einfach ganz stark.
Sarah, die Energie hier ist so horny.
Stefan, mein Schwanz sagt ja, mein Kopf sagt nein.
Rock'n'Roll, ey. Das fällt ein bisschen raus. Vielleicht sollte ich den wieder streichen, weil der lässt sich. Bei den anderen habe ich das Gefühl, da denken Leute auch, ich bin so ein hotter 20-Jähriger. Bei Rock'n'Roll.
Nee, du wirkst wie Thomas Gottschalk, wenn du das sagst. Der steht uns nicht gut, der Satz. Nee. Lass uns das nicht machen.
Aber ohne Sex hätte ich kein Lächeln, Sarah.
Mit meiner Hilfe wirst du tiefgründige emotionale Beziehungen aufbauen. Das ich spiele ja jetzt Sex on Fire von Kings of Leon. Wir haben ja immer nur eine gewisse Auswahl an Songs, die ich spielen kann. Generell sind es 350 Songs immerhin. Okay. Den habe ich vorbereitet, weil wir letztes Mal ein bisschen schief waren. Spiele ich den alleine richtig nur? Oder warum spiele ich den alleine?
Weil, Sarah, du spielst ihn alleine, weil du mir 5 Minuten vor der Aufzeichnung dieses Podcasts die Akkorde geschickt hast. Und ich dann ehrlich gesagt keine Lust mehr hatte, mein Keyboard hier einzustöpseln.
Ja, wobei wir trotzdem sagen wollen, das ist der einfachste Song der Welt. Der besteht ausschließlich aus C und A-Moll. Für die Zuhörer meine ich, das hätte ich schon hingekriegt.
Dann ist es der einfachste Song.
Okay, ich versuch's mal.
C-Moll und A-Moll oder C-Dur und A-Moll?
C-Dur und A-Moll.
Okay, nur, dass die Leute sich vorbereiten können.
Lay where you lay. Don't make a sound. I know they're watching. They're watching. Passt voll zum Fernsehen. All the commotion. Killing of pain. Has people talking, uns beide zum Beispiel, talking, your sex is on fire, und on plus, RTL plus, and so, where the words to transpire.
Das sind wirklich ein bisschen wenig Akkorde, finde ich, für so einen langen Song.
Ich bin schon fertig damit. Wir machen ja immer nur einen kleinen. Ach, ein rhythmisches Klatschen. Von 5 Leuten. Naja, fair enough. So, das war unser. Wie nennen wir diese Rubrik eigentlich? Ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie. Dass vielleicht braucht das noch einen knackigen Namen. Also Showband, wir hatten auch ein bisschen überlegt, ob wir unsere eigene Showband sind und das wäre jetzt der Song zu dieser Show. Klar, die Band heißt Ab, das weiß ja jeder, das muss dann niemand mehr sagen. Aber die Rubrik, sowas wie
Probe, Live-Probe, Auftritt,
Abtreten, ab. Denkt mal einfach noch weiter drüber nach. Ja. Falls Leute Ideen haben, wie die Rubrik heißen sollte, sprecht ihr auf dem AB 030, ist die Nummer mit folgenden Zahlen noch hinten dran. 501 wie die Jeans 54754.
Oder ihr schickt eine Mail an ab@kleinesfernsehballett.de.
Und ihr könnt ab mit AB oder mit UP schreiben, was ihr wollt.
Ja, aber eins von beiden soll es schon sein.
Ja, das wäre schon schön. So.
Wieso habt ihr Sex? Antwort für den Glow.
Für den Glow?
Für den Glow. Hast du auch Sex für den Glow, Sarah? Sei ehrlich.
Ja, und ich performe extrem stark im Bett. Das fand ich auch eine sportliche Ansage, weil man kann, müssen die einen sagen so, die anderen so. Ne? Das kommt ja immer ein bisschen gerade bei Sex drauf an. Nee, kommt auf den Performer an. Okay, fair enough.
Guckst du das weiter? Weil du guckst ja viel so Reality-Quatsch.
Nee, hatte ich nicht vor, aber jetzt wüsste ich doch gern, dass ich wusste nicht, dass da auch, also all das, was du mir darüber erzählt hast, macht, dass ich es weitergucken will mit der Psychologin und dem Gewinnerpärchen.
Das wollte ich nicht.
Okay, naja, so einen großen Einfluss hast du auf mich.
Sollen wir den Schwarm reden jetzt? Oder?
Yes.
Ich habe mir nicht mal aufgeschrieben, wie viele Folgen es sind. 8, glaube ich. 9, 8, 8.
Ich habe mich 8. komplett auf dich verlassen. Fuck. Sorry.
Läuft im ZDF, ist, ich glaube, ein 8-Teiler, jeweils 3/4 Stunde. Es ist die Verfilmung von einem Roman von Frank Schätzing. Super Erfolgsroman.
Gut, dass du es mit der Stimme sagst, weil mal innerlich wollte ich auch, weil du so entspannt von Frank Schätzing und mein Reflex war sofort zu sagen, super erfolgreich, aber du hast ihn direkt gelivert.
Ja, ja.
Gedelivert.
Und das ist die Geschichte, wie plötzlich überall auf der Welt merkwürdige Dinge passieren.
Mit Fischen.
Mit Fischen.
Fischhorror.
Ja.
Und zwar der Titel vielleicht, die
nicht so, nicht so. Und zwar nicht so klassische Fische, die Horror machen, wie Weiße Haie.
Nee, Heringshorror.
Heringshorror, Walhorror, Quallenhorror.
Super viele kleine Fische, aber zu
Krabbenhorror.
Hummerhorror.
Hummerhorror.
Generell Seafoodhorror.
Ja.
Yes.
Und ja, das passiert überall auf der Welt plötzlich und verschiedene Wissenschaftler auch an sehr vielen verschiedenen Orten auf der Welt denken so, hä, was ist denn hier los? Und recherchieren so und finden dann merkwürdige Dinge raus, zum Beispiel, dass irgendwelche Eiswürmer plötzlich überall auftauchen, sehr viel mehr als sonst und an Orten, wo sie sonst nicht sind. Und die fressen Bakterien, die im Methaneis leben und dann fressen sie sich in die Erdkruste rein und lösen Tsunamis auf. Aus.
Und machen alle Fische wütend.
Genau. Ja, das ist es. Und dann ist im Grunde die Geschichte, wie diese verschiedenen Wissenschaftler versuchen rauszufinden, was ist hier los. Dann tun sie das, was Wissenschaftler in dieser Art Film dann gerne machen. Sie versuchen erstens Politikern zu sagen, ihr müsst was tun, wobei die Politiker, die offensichtlich nie diese Filme gesehen haben.
Ich wollte gerade sagen, die hätten auch so lernen können aus den letzten Jahren,
nein,
diese Art Filme.
Politiker, also könnte ja jeder kommen, was soll das mit der Wirtschaft machen?
Bei Jurassic Park ein Problem.
Dann gehen die Wissenschaftler hin zu den Firmen, die da teilweise zum Beispiel den Meeresboden kaputt machen und sagen, das ist aber nicht richtig, was ihr hier macht. Und die Firmen machen auch das, sie haben auch alle das nie gesehen und sagen, lass uns.
Passiert.
Ja, machen wir außerdem gar nicht, sind wir nicht, lass uns in Ruhe. Ja, Punkt.
Ja.
Es ist unfassbar, noch so drei Sätze für den Hintergrund, es ist die teuerste deutsche Serienproduktion ever.
Es ist eine deutsche Serienproduktion,
ja.
Allein das.
Also es ist international, aber das drüber, ZDF ist so federführend, hat über 40 Millionen Euro gekostet und ist entsprechend international mit Stars und Nicht-Stars aus aller Herren Länder unter anderem. Darüber wird noch zu reden sein, Klaas Häufer-Umlauf.
Ach, darüber werden wir noch reden müssen. Das habe ich mit großen Buchstaben aufgeschrieben.
In der, Mediathek anscheinend wieder sehr, sehr erfolgreich und im Fernsehen so am Anfang sehr erfolgreich, dann noch so mittelerfolgreich.
Ja.
Wie hat es dir gefallen?
Also es fing, ich habe Samstag geguckt, es fing gut an, weil ich war in so einem klassischen Wochenendmodus, ich mache gar nichts, ich hänge nur rum und ich habe manchmal so ein Faible für sowas, auch so, ich habe mal aus Versehen Der Medikus gesehen, gar nicht mein Ding, aber manchmal mag ich so eine Art von Film für so einen Sonntag, man hat dann so ein Stullenabendbrot-Gefühl und das haben wir auch gemacht, Stullenabendbrot, das war sehr tatortig.
Ist Stullenabendbrot nicht ein Pleonasmus, also ein weißer Schimmel?
Was, ich weiß wieder, was ein weißer Schimmel ist. Ach so, ein doppelte. Nö, man kann ja auch Frühstück zum Frühstücksstulle essen.
Ja. Aber Stullen? Abendbrot, Brot ist
ach
doch
so,
schon.
Ja, aber Abendbrot sagt man ja auch zu einem Schnitzel und so. Also das Abendessen. Abendsstulle essen.
Okay, vielleicht ist das auch gar nicht der wichtige
Punkt. Ist auch so ein Ostding für mich oder so ein Kinderding. Es gab richtig Gürkchen und Eier und so. Es war wirklich ein bisschen toll. Deswegen war meine Anfangsstimmung voll.
Und habt ihr zu zweit geguckt dann? Oder?
Ja, ja, okay. Richtig wie erwachsene Menschen in der Hoffnung, das komplett durchgucken zu wollen. ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schwierig. Ich finde, also erstens mag ich auch da die Anfänge mal gerne, ne? Wenn der erste Heringsschwarm kommt und Leute frisst und man denkt, was? Warum ist das passiert? All das, was so zur Katastrophe fühlt, mag ich. Und alles, was danach kommt, ist ein bisschen wie letztes Mal, als wir diese Zombie-Apokalypse.
The Last of Us.
Es passiert halt super schnell. das, was immer passiert, diese Hektik, dieses Missverständnis, viele Militärbasen, auf denen Leute reinfahren und sagen, hey, Bob Andrews vom Marineinstitut, ich muss dringend zum Major Niggemeier, weißt du, so diese Sachen. Und da aus irgendeinem Grund geht mein Kopf dann sofort aus, weil ich im Gegensatz zu den Politikern weiß, was jetzt kommt. Ja. Und da ist es dann so klassisch, dass nichts mich so richtig hält. Ich mag auch, die Schauspieler sind alle so irgendwie gut, weil man hat die noch nie gesehen und die Synchronstimmen sind irgendwie super jung, was ich verwirrend gut und schlecht gleichzeitig finde. Aber dann doch irgendwie klassisch und gleichzeitig empfinde ich das als sehr unentschlossen, weshalb ich erst deswegen gegoogelt habe, was es für eine Produktion ist. Mein Gefühl war so, irgendwie ist das nicht Fisch, nicht Fleisch. Das wirkt, als wären zu viele verschiedene Leute. Und dann habe ich erst gesehen, Hulu Japan, Vancouver.com, ZDF, Polen.com. Keine Ahnung wer, aber genau dieses Gefühl wurde dann bestätigt, sodass ich mich gefragt habe, bin ich vielleicht eine richtig gute Fernsehjournalistin inzwischen? Es wirkt dünn und durcheinander. Es wirkt nicht richtig deutsch, es wirkt nicht richtig kanadisch, was es aber irgendwie zu großen Teilen zu sein scheint oder da spielt es viel. Ich kann es nicht benennen. Es ist einfach nicht sehr gut, ohne sehr schlecht zu sein. Es ist so Vanilla. Ich kann es nicht beschreiben. Und das hat mich dann genervt, weil ich dachte, ja, aber das habe ich jetzt 1000 Mal gesehen. Die Regierung wird sagen, nein, dann wird alles schlimm. Dann, warum sollte ich das jetzt noch fertig gucken? Ja. Außer, dass der Klaas auf einmal da war. Aber auch das wollen wir darüber. Willst du erst mal, sag mal, wir reden über Klaas später. Genau. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Mir hat es nicht gefallen. Ich finde es ähnlich wie du, wobei ich gar nicht fand, dass so schnell so viel passiert ist, was man kennt. Es dauert bis zum Ende der ersten Folge, bis so richtig was passiert. So, ja, am Anfang sind schon so ein paar Fische. Aber so das Erste, wo man denkt so, wow, hier machen Tiere aber im großen Stil.
Ah, das mit dem Wal, ne?
Ja.
Ja, ja, vielleicht hat er sich nur versprungen, das weiß man nicht. Wir unterstellen dem Wal da jetzt einen Mord. Vielleicht
aber das hat so lange gedauert. Ja. Und das Problem halt mit diesen ganzen verschiedenen Schauplätzen ist, dass du halt auch überall so handelnde Personen hast, die mir komplett egal bleiben. Also die werden so teilweise eingeführt mit auch so mit so sehr demonstrativen Konflikten. So, hier ist die junge Wissenschaftlerin, wo wir nach ihrem zweiten Satz wissen, dass die so einen fiesen Konflikt mit ihrer Chefin hat. Also die kriegen so eine Geschichte aufgepropft.
Ja.
Aber das ist mir komplett wurscht und das ist so dick aufgetragen teilweise. Die, ich weiß gar nicht, zweite oder dritte Folge fängt in Venedig an, wo so ein Pärchen dann irgendwie steht auf so einer Brücke und dann stellen sie fest, dass irgendwie, ich glaube, da ist die Quallenplage. Das ist auch, das Pärchen kommt auch nie wieder, aber auch die müssen dann, die rezitieren sich dann gegenseitig so Venedig-Gedichte und er zitiert das, sie sagt, ach, das ist von Arthur Symons, bla bla, und dann holt er das Buch raus und zeigt es ihr und dann fällt das Buch ins Wasser und dann sind da die Quallen. Das ist alles komplett egal. Also all das, was ich jetzt erzählt habe,
ist aber zu lang. Nee, ja. Das stimmt, wie mit dem Koch. Es kommt ja auch noch ein Koch und die werden alle so vorgestellt, dass man denkt, okay, ich sollte aufpassen, vielleicht spielt der jetzt eine Rolle, bis man irgendwann merkt, wahrscheinlich nicht. Nee, noch nicht mal, sondern man merkt irgendwie an der Art des Textes und am Schauspiel, dass der keiner, auch bei dem, der Koch ist so eindeutig böse und arrogant, dass man schon, als der die Fische kauft oder den Hummer kauft, hat Christoph schon gesagt, ja, dem wird gleich ein Finger abgeschnitten, war gar nicht so, aber, und dann, dafür kriegen die dann zu viel Zeit, wenn man schon weiß, du spielst gleich eh nicht mit, weil du tot bist, warum müssen wir jetzt 10 Minuten
auch,
hier beim Kochen
auch die, gucken? Die länger mitspielen, das ist so, die sind mir wirklich unwichtig, das sind auch zu viele.
Ich habe kein Gesicht vor Augen mehr.
Naja, diese Wissenschaftlerin, die da auf den Shetland Islands sitzt.
Ja, und die kurze Haare hat und rote.
Und die lässt sich mit diesem Fischer ein, da habe ich jetzt nicht unbedingt das Gesicht vor Augen, aber da kann man andere Sachen, also das. Aber und also das zieht sich, ich habe 4,5 Folgen geguckt. Und die bestehen alle im Grunde nur aus diesen Versatzstücken von diesen Horror- und Apokalypse-Filmen und sowas. Außer, dass es halt, man ahnt dann irgendwann, das Böse ist, im Grunde haben sich die ganzen, das Meeresgetier hat sich verschworen gegen die Menschen und sagen, wenn ihr unseren Lebensraum kaputt macht, dann machen wir es euch kaputt.
Dann kommen wir an Land und machen euch auch kaputt.
So.
Nachvollziehbar.
Ja, aber es ist auch gar nicht so ein attraktiver Gegner. Also es gibt so verschiedene Szenen, jetzt sind wir gleich wieder bei Klaas, wo man mit dem U-Boot dann so rumfährt und guckt, was jetzt diese Eiswürmer gemacht haben. Und das ist vielleicht ganz schön, weil diese Eiswürmer gibt es wohl wirklich, es ist also nicht alles fiktiv, es hat irgendwie so einen realistischen Kern. Aber Eiswürmer sind fucking unattraktiv als Gegner in so einem Katastrophenfilm.
Warum?
Die fahren dann dahin und du siehst so, es gibt so mehrere Szenen, wo alle ganz gebannt auf den Monitor starren, was man da unter Wasser sieht. Also, wow. Und du merkst auch an der Musik so, Alter. Und ich sitze davor, ich habe mehrere Szenen zurückgespult, weil ich dachte, was denn? Ja. Ist alles voll, ist alles leer, ist alles
ach,
kaputt.
Ach, dieses Bild, wo überall weiß auf dem Boden war. Sie haben doch gesagt, das sind nur 50 Quadratmeter, ja, als wir das letzte Mal geguckt haben. Ach, das war das Beeindruckende, das weiße.
Es kommt später nochmal, wie viel hast du gesehen?
Zwei aktiv und okay. Drei insgesamt vielleicht.
Die fahren da später nochmal hin und dann ist alles anders. Und ich habe wirklich da gesessen und gedacht, ja, aber was denn? Und das ist einfach kein Attraktiv. Also die Wale sind ganz schön. Es gibt ganz schöne Szenen, auch relativ, ich glaube in der ersten oder zweiten Folge gibt es eine Szene, wo einer dieser Typen, die gegen die Katastrophe kämpfen, dann durch so schlafende Wale taucht. Und die Wale, das wollte ich noch nachgucken. Ob das echt ist, aber ich nehme mal an, dass das wirklich so ist. Ja. Schafe
schwimmen nach oben, wenn sie schlafen.
Schafe schwimmen nach oben, wenn sie schlafen. Dass Wale anscheinend so hochkant schlafen.
Ah, dann habe ich
das auch
gesehen.
Ist
das so? Ja.
Und das sind geile Bilder. Ich nehme mal an, es stimmt. Ich wollte das eigentlich noch nachgucken. Dann ist
das
es halt auch
total absurd, wenn das nicht stimmen würde.
Dann ist es halt auch eine schöne Information, dass du es siehst und denkst, aha, so ist das. So in dieser Mischung aus Fantasy und
wie so
was
ein Wald. Dann stehen da überall so Waldwale.
Und das ist ganz schön, aber der größte Teil sind halt irgendwelche Gegner, also diese Eisdinger oder weißen Glibber, den man dann in den Gehirnen von all diesen
aber
Teilen
was,
findet.
Du hättest gerne mehr weiße Sharks und so ein bisschen, wenn schon böse Fische, dann sollen die auch gemein aussehen und nicht nur Würmer sein.
Ja.
Verstehe.
Also man, wofür gucke ich das denn? Aber
na, das
doch
ist
nicht dafür,
der Teil, den der Frank Schätzing realistisch machen wollte.
Nicht dafür, dass irgendwelche Leute sagen, oh, guck mal, der Boden des Meeres leuchtet. Das sollte aber nicht.
Ja, andererseits, wenn die Konsequenz ist, dass wir alle sterben.
Aber das ist der andere Punkt. Es ist mir komplett egal, ob wir alle sterben.
Grundsätzlich oder in diesem Szenario?
Ich bleibe erstmal in diesem Szenario.
Ja, bleib erstmal da, wir können es dann ausweiten.
Ich habe mich wirklich nach 4 Folgen gefragt, warum, also was ist der Grund, um jetzt dran zu bleiben? Die werden schon irgendwie rauskriegen, was das verursacht.
Ah, dir ist die Bedrohung nicht konkret genug.
Ja, die Bedrohung ist, dass das Meer sich gegen uns verschworen hat. Aber warum soll ich jetzt die Sendung gucken, um rauszufinden, merken Sie es, werden Sie es rausfinden, werden Sie die Politiker noch überzeugen, werden Sie verhindern, dass noch mehr Menschen von Krabben gefressen werden?
Das frage ich mich schon gar nicht mehr. Das ist mein Problem damit, dass ich weiß, so wird es laufen. Je nachdem, wie viele Folgen es sind, dauert es so viel Zeit. Ja. Aber das hat ja nun immer die gleiche Abfolge von
Sachen. Aber ich muss doch mit, das ist halt dann das Problem, dass Sie die Figuren alle nicht vernünftig
es fehlt so ein Jeff
Goldblum. Relatable machen, ja.
Es fehlt, weil der ist in all den 90er-Filmen immer dieser Dude gewesen. Achtung, hier sind Dinosaurier, bald brechen die aus. Das Ende der Welt ist nah. Der hat doch all diese geilen Filme gemacht. Und der ist eben ein geiler Nerd und der hat eine Fresse. Und jetzt stehen da so 3 Kanadier
und der hat doch
halbe Deutsche rum und man denkt so, wer seid ihr?
Ja, und hat der nicht auch eine Familie? Also ist das nicht auch, dass man sowas eigentlich gucken muss und denkt, ach, oh, bitte jetzt nicht sterben. Diese,
ja, stimmt, die hat eine anstehende Doktorarbeit, da hat man nicht genug Emotionen für.
Ja, und in der ersten Folge ist doch diese, da denkt man am Anfang auch, muss ich mitfiebern oder nicht, die diese Wahlausflugsfirma hat. Die Wale, muss man am Anfang sagen, kommen zu spät. Und dann denke ich schon so, oh, muss ich meinen Laden jetzt dicht machen, ich kann das nicht mehr bezahlen, das Boot, wenn die Wale nicht kommen. Und ich glaube, das kann man spoilern, weil es ist auch komplett egal.
Ja.
Die überlebt die erste Folge nicht.
Ja.
Und es ist mir komplett wurscht. Die wird am Anfang so ein bisschen so eingeführt. Das wird auch nicht vernünftig verabschiedet. Das ist auch nicht, das sitzt dann irgendwann ihr Kumpel, den sie da irgendwie wohl hatte, sitzt sehr, sehr traurig da rum. Aber an keiner Stelle wird mir so das Gefühl vermittelt, fuck, das war richtig schlimm, was da passiert ist.
Aber das meine ich wohl mit Vanilla. Vielleicht sind da zu viele Leute, aber die schaffen es keine Tiefe, jetzt klinge ich wie ein richtiger belegbares Brötchen, Tiefe in die Charaktere zu legen. Es ist einem einfach wurscht, ob die sterben oder nicht. Man weiß auch genau, wie du sagst, gar nicht, muss ich mich an die jetzt binden? Das ist deren Job, die Produktion
das muss
oder
ich nicht
die.
Machen.
Ja, aber das vergesse ich immer. Und deswegen ist es tatsächlich ein gutes, schlechtes Zeichen, wenn man als Zuschauer denkt, was soll ich mit der Figur? Soll ich die lieb haben oder nicht? Binde ich mich an die, ist die gleich weg und irgendjemand hat da einen Fehler gemacht. Ich weiß noch nicht, ist das
alle.
Drehbuch? Ja, schon irgendwie alle. Vielleicht.
Also, Frank Schätzing findet es selber scheiße. Der hat sich irgendwie zerstritten auch mit den Machern.
War ja da am Anfang mit.
Ja.
Deswegen habe ich bei all meinen Filmen irgendwann gesagt, macht doch, was ihr wollt.
Ich habe auch so, es gibt so verschiedene Besprechungen von Leuten, die sagen, oh, das Buch ist so toll, aber diese Serie ist Quatsch. Meine Freundin Ute,
mit dem Hund Sheldon.
Genau, die mehr Bücher liest als irgendjemand sonst auf der Welt. Die hat die Serie nicht gesehen, aber die hat den Schwarm gelesen als Buch und die sagt, nee, Buch war schon scheiße. Also die Argumentation, also ich sage, das wäre schon totaler Schrott gewesen. Also aus Versatzstücken von viel besserer amerikanischer Literatur, die das quasi vorher schon gemacht haben, und sie sagt, Frank Schätzing ist halt super, der hat das alles gelesen und gedacht, Ja, sonst liest das ja keiner. Hier diesen amerikanischen Kram. Das ist jetzt Ihre These. Also wenn, wenn die Anwälte von Frank Schätzing sich bitte direkt an Ute...
An Ute oder an Sheldon, je nachdem, wer gerade verfügbar
ist. Und sagt, das ist alles schon völliger Quatsch. Und es gab dann halt wohl, er sagt, es pilchert zu sehr und man hätte das auch viel mehr aktualisieren müssen. Keine Ahnung, kann
es stimmen. Es pilchert zu sehr? Keinerlei Emotionen? Gefühle,
ja.
Welche Gefühle?
Ja, bitte, warte, entschuldige.
Mach das Mikro wieder weg, mein Fehler. Welche Gefühle, Alter?
Ja.
Ja, super. Ja. Also noch, ich finde es noch nicht mal... Kacke enttäuschend, sondern einfach richtig öde.
Es ist nicht das Schlimmste, was sie gedreht hat. Nee. Man fragt sich so ein bisschen, wofür sie das ganze Geld ausgegeben haben. So, ja, diese Wasseraufnahmen.
Lass uns zu Klaas kommen.
Lass uns
vielleicht
zu Klaas kommen.
Vielleicht wurde für den all das Geld ausgegeben.
Der Showrunner oder wie immer das heißt, ist jemand, der sonst Game of Thrones gemacht hat. Frank Dölger, der hat, also der Ami, der, wo man gedacht hat, der weiß, wie das alles geht. Der hat in irgendeinem Interview gesagt, dass das Budget, weil der halt Game of Thrones gemacht hat, da ist der natürlich nochmal ganz anders. Und er sagt, er hätte an manchen Stellen nicht die Schauspieler kriegen können, die er wollte, weil die zu teuer gewesen wären.
Aber das
wie kommen wir jetzt nicht. Zu Klaas?
Keine Ahnung. aber das ist auch fies zu sagen. Also ich meine, es ist wahrscheinlich ehrlich, aber alle Leute, die mitgespielt haben, hier der eine und die andere, die werden auch denken, ja, der Klaas, pass auf, das war ein bisschen lustig, weil ich lese ja nie, was da so steht.
Du wusstest, du warst nicht auf Klaas vorbereitet.
Doch.
Ah,
aber ganz anders.
Ach so, im Vorspann. Nee,
ja, doch, genau, im Vorspann. Ich, zweite Folge, ich habe nur aus Zufall, ich glaube, ich einfach so dahin gestarrt und sehe auf einmal Klaas' Name und kreisch noch und sage, der Klaas ist, glaube ich, dabei. Ab dem Moment war ich schon so aufgeregt, weil ich dachte, was soll der, wen soll der, what? Und dann ist der auf einmal zu sehen und dann ist der nur so der Kranführer oder was? Ich weiß gar nicht, was dessen Rolle ist. Also ich glaube, er ist der erste U-Boot-Mart, der dem Chef sagt, hier ist rechts, links.
Genau, der sitzt an seinem Joystick und ist so für 30 Sekunden in Folge 2 oder sowas zu sehen, wie er mit dem Joystick dieses U-Boot so, so Musik im Hintergrund, so gleich passiert was Spannendes und klar so.
Und
dann kommt dann Folge 4 nochmal.
Ah, so weit war ich noch nicht. In Folge 3, also das war
dessen. Und na, vielleicht war es Folge 3, ich weiß, ich kriege die Folgen jetzt nicht mehr auseinander, aber das ist das Einzige da. Und dann kommt er wieder, wenn die halt nochmal da runterfahren und das ist die Szene, wo dann Klaas, alle fahren da runter, Musik wieder so, wow. Ich so, was?
Oh nein.
Und dann sagt Klaas, what the fuck? Weil er was sieht.
Tusch.
Und so, ich habe es nicht zu Ende geguckt. Meine These ist ja eigentlich immer, die ich auch hier schon mal ausgebreitet habe, wenn du einen übertriebenen Gaststar in einer viel zu kleinen Nebenrolle hast, ist der Mörder.
Oh Gott, der ist ein Fisch? Du glaubst, dass es unterm Strich darauf hinausläuft, dass er Teil des Schwarms ist? Ist der Hering, der am Ende alles kaputt macht?
Ich weiß es nicht.
Ah, was ist deine Vermutung? Weil das ist nämlich genau das Problem, traue ich mich gar nicht zu sagen. Man denkt schon trotzdem, der Klaas, der ist ja schon jemand. Ich meine, sind die nicht im Grunde die Stefan Raab und Thomas Gottschalk von heute?
Ja, ja.
Und dafür denkt man dann wirklich, wie der fährt nur das Auto? Also ich hatte wie als wäre ich Klaas Agentur. Mein erster Impuls war, Klaas, das ist zu wenig für wer du bist. Andererseits auch nicht so wahnsinnig gut. Er hat auch nicht viel Chance. Aber da sind auch Dialoge. Das ist, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Es sind in der ganzen Sendung, warte mal, wo ist denn das, auch so ein paar super weirde Nicht-Dialoge drin, wie der eine Typ macht so Screenshots von Sachen und daneben steht jemand und dann sagt er, laden Sie mir die Fotos bitte hoch. Und er fragt alle und der andere sagt, jo. Ha. Was für ein sinnloser Dialog. Also natürlich, also und der Klaas hat nämlich, den habe ich vergessen aufzuschreiben, auch so ein Dialog, der Chef fragt, sind Sie ganz sicher, dass das an der Stelle ist? Klaas sagt, Moment.
Ja. Dann zwei kontrollieren Sätze. Die nochmal die Koordinaten, wo ich auch so gedacht habe, ich weiß es nicht, wie das mit der Technik ist bei so Mini-U-Booten.
Ja, wenn aber du cares?
Also erstens, who cares? Und zweitens, gebe ich doch da die Koordinaten ein.
Ja.
Und dann muss doch der Chef neben mir nicht nochmal fragen, ist das hier wirklich die Stelle? Du hast doch die fucking Koordinaten eingegeben.
Und selbst wenn nochmal sicherheitshalber nachgefragt wird, das ist eine Serie, wir haben nicht so viel Zeit, das muss nicht in der Serie sein. Das kann hinter der Serie passieren. Man zeigt ja auch nicht, wie die Leute auf die Toilette oder Mittagessen gehen. Und dann war ich wirklich, jetzt bin ich ganz durcheinander. Ich würde den Klaas so gerne fragen, weil wenn ich, und ich eigentlich ist mir sowas egal, aber wäre ich der Klaas, hätte ich ein bisschen das Gefühl von, das ist alles, was ich machen darf.
Ich glaube,
man das dann nicht lieber nicht machen?
Ich habe gesehen, dass der im Vorschaubild für die, ich glaube, 8. Folge ist, wo er wieder, glaube ich, in so einem Mini-U-Boot sitzt. Womöglich, also entweder ist er der Fisch oder er rettet die Welt. Vielleicht ist er derjenige, der am Ende dann das Mini-U-Boot so steuert, dass der Mörder...
Ja, oder das war der Deal mit dem Ansa, dessen Manager. Der Deal, der Ansa hat, der Manager vom Klaas hat noch gesagt, okay, der Klaas spielt mit, aber nur, wenn er in der letzten Folge nochmal groß zu sehen
ist. Im Vorschaubild wenigstens. Die haben ihn rausgeschnitten aus der letzten Folge, haben ihn aber im Vorschaubild drin gelassen, damit Leute
wie wir... 3 Appearances war der Deal. Wir haben nur 2 gefilmt, da brauchen wir mindestens ein Thumbnail.
So wird es gewesen sein.
Naja, wir werden es nie rausfinden, weil wir es nicht zu Ende gucken. Außer, also vielleicht können die Leute uns auf dem AB sagen, ob Klaas der Fisch war, weil die Theorie interessiert mich jetzt doch.
Es ist aber tatsächlich, ich will gar nicht sagen, dass er das schlecht spielt, aber es ist keine dankbare Rolle,
also
da zu sitzen und zu sagen, ja doch, sind die Koordinaten.
Exakt.
Und what the fuck?
Ja.
Sagt er in beiden, ich habe es abwechselnd in der deutschen und in der englischen Version mal gesehen.
Ja, der ist super kurz, redet wenig, was auch okay ist und auch der Rolle entsprechend ist. Aber dazu, irgendwie ist dessen Gesicht wirklich zu groß für die Rolle. Mir tut das richtig leid. Ich will direkt sagen, gehen lassen Sie den Klaas mehr sprechen, er kann es. Also alles verwirrend.
Vielleicht hat das der Ansa durchgesetzt. Vielleicht hatte das, war das ursprünglich gar keine Sprechrolle. Und hat der Ansa gesagt, nee. Also wenn der nicht in der Folge 2 wenigstens einmal 3 Sätze sagt und dann hat der Drehbuchautor gesagt, so, was soll er sagen? Müssen wir ihn fragen, ob er sicher ist, dass die Koordinaten stimmen?
Ja.
So kommt das bestimmt.
Kann auch gut sein.
Wie viel wir uns auskennen.
Na, wir sind auch richtig gute Detektive. Das ist der Punkt. Wir denken viel, wir beobachten viel, wir sind emotional am Stissel.
Also, es gibt schlechteres Fernsehen, aber es gibt überhaupt keinen Grund, das zu gucken. Es gibt nicht mal den Grund, das zu gucken.
Der Auftragshass war besser. Das war auch ZDF. Ich dachte, ich kriege das noch hin. Aber ich fand, gestern waren wir noch Kinder.
Ich weiß, ich hatte wieder den Impuls zu widersprechen, außer, dass ich beim Auftragshass, gestern waren wir noch Kinder.
Ja.
Hast du gerade gesagt, ne? Hab mein Gehirn einfach gedacht, ich suche selber den Begriff. Da wollte ich ja wissen, wie es ausgeht. Hier ist es mir komplett wurscht.
Naja, außer wenn Klaas der Fisch ist. Jetzt, das ist der Teil, der.
Ja, aber das will ich auch nicht, muss ich auch nicht selber nachgucken. Das können die Leute uns
wirklich anrufen. Ja, aber dann will ich es wissen, auch wie der Fisch
ist. Der Klaas kann uns auch anrufen.
Klaas, warst du der Fisch? Ich habe nur nachhallen lassen. Dauert ja ein bisschen, bis das bei dem ist und so. Ja, cool. Also, das war schön egal. Dann das letzte.
Aber der Max. Quatsch. Ich wollte gerade sagen, der Max soll mal anrufen, wie es war, aber der Max war ja schon der mit der.
Du hast da überhaupt noch lauter Sachen. Vielleicht willst du die noch vorlesen.
Ja, aber das sind so Leute, die Sachen, die Themen haben für unseren Podcast, für unseren Retro
Sonderpodcast. Ja, Dr. Snuggles kam verwirrend gut an bei den Leuten.
Ja, und die Dingens hat noch gemailt. Die,
Anna hat tolle Sachen. Anna hat eine gute Mail geschickt. Was war da nochmal das Schlaue dran? Die hatte uns schon wieder irgendwas erklärt, wie Sachen funktionieren.
Alles ist schlau daran.
Ja, Anna arbeitet ja bei uns
auch. Dr. Snuggles, in der letzten Folge der ersten Staffel, weil wir doch hier diese Blumengeschichte hatten. Wie viele Blumen muss man auf die Bühne stellen, damit das dekorativ aussieht? Da hatte sie den Fun-Fact, dass in der letzten Folge der ersten Staffel von Gilmore Girls Lorelei
A Thousand
Yellow Daisies bekommt von Max. In Wirklichkeit waren es, schreibt
Max, nicht Max.
Ja, naja.
Naja, sorry, Damon, ich weiß die Aussprache, Max.
Aber Lorelei?
Lorelei.
In Wirklichkeit waren es sehr viel mehr als 1000, weil sich beim Dreh rausstellte, schreibt Anne, dass 1000 gelbe Margeriten nach nichts aussehen und sie deshalb immer mehr Blumen ankarren mussten.
Ja, das wusste ich schon.
Ach so.
Ja, aber es macht auch Sinn, wenn man die Folge guckt. Ich meine, es sind so viele, ich glaube, die haben einfach alle Daisies aus den Vereinigten Staaten da angekarrt.
Okay.
Und es ist ja wirklich so, dass auch so 100 rote Rosen relativ unbeeindruckend aussehen.
Auf dem Konto sehen die relativ beeindruckend aus.
Das ist nämlich ein bisschen der Punkt. Mhm. Aber bei Gilmore Girls wollen wir jetzt auch da bitte nicht über Realität reden. Ich meine, die haben die leere Kaffeetasse erfunden. Dieses, ich laufe, mein
ich
Kaffee ist voll.
Mein Schwarm, glaube ich. Oh, ich wollte es mir noch merken. Ja, es trinken wieder die ganze Zeit Menschen aus leeren.
Warum nicht Wasser reinmachen? Nur fürs Gefühl. Oder leere Koffer, weißt du, wo du auch so Riesenkoffer, die so geschlenkert werden.
Und man sieht es ununterbrochen jedes Mal.
Und man muss es den Schauspielern ja auch nicht so schwer machen. Wie schwer? Also,
Vielleicht ist das wirklich das ganz fortgeschrittene Schauspiel. Nicht, dass du spielen kannst. Diese Zerrissenheit, die Konflikte, wenn deine Frau dich verlassen hat für deine beste Katze.
Falsche Requisiten ausgleichen. Tragen Sie einen leichten Koffer, als könnten Sie kaum noch atmen. Boah. Trinken Sie einen leeren Kaffee, als wäre es Verbrennungsgefahr. Das ist schwer.
Ja. Hast du eigentlich Angst, dass deine Boobs rausfallen?
Nein. Meine Boobs sind sehr klein und immer in so sehr sportlichen Sport-BHs. Ich bin ja sogar, von mir aus, ich bin safe mit den Boobs. Die werden auch vom Unterbrustschweiß ein bisschen festgehalten. Es gibt also ich weiß nicht, ob es die gibt, aber mit einem normalen BH, die haben ja, wenn man normal nimmt, haben sich der Hersteller vom BH, hatte sich ja überlegt, dass da kleine Drähte drin sind, die die Brüste so hochheben. Ein BH ist eine wirklich ungemütliche Geschichte, ist keine schöne Sache. Und damit zu schlafen, da fallen einem nämlich die Boobs raus, wenn man nämlich auf der Seite liegt und hier sind ja Körbchen und dann macht die Brust so, ein Glück, dass wir das Ding filmen, weil jetzt kann ich es zeigen. So ist ein normaler BH, alles fein, aber wenn man nach da geht, blub, fällt die Brust raus, super unschön. Deswegen habe ich immer so Lass mich mal gucken, was ich heute anhab. Hier, richtig, so einen richtigen Sport-BH. Guck, ist wie so ein, kann nichts rausfallen, ist wie so ein T-Shirt. Meine Boobs sind super
safe. Aber du fühlst dich dadurch nicht verpflichtet, Sport zu machen. Okay. Just checking. Ja, ja. So, wir haben noch ein, ich habe dir noch ein True Crime Dingens geschenkt, möchte ich sagen.
Naja, ja. Ja, oh, das habe ich vorbereitet, stimmt's? Achtung, es geht um die Murder. Sagt man Murdoch oder Murdoch? Alle sagen Doc, aber ich habe das Gefühl, es müsste eigentlich.
Alle sagen, dass es Murdoch ausgesprochen wird, obwohl es sich wirklich eigentlich nicht so schreibt.
Wir beide, weil wir so anglophil sind. Das ist nämlich eigentlich eine andere Geschichte.
Aber es wird irgendwo sogar eingeblendet und ich habe es hier bei Wikipedia ausgedruckt, Murdoch.
Ja, dann wird es stimmen. Also, The Murdoch Murders läuft auf Netflix, ist eine dreiteilige Mini-Doku-Serie, 40 Minuten, und handelt von der Familie Murdoch. Es ist vor allem von Alex Murdoch, das ist der Haupttyp, sag ich mal. Die Familie Murdoch ist eine Anwaltsdynastie. Seit Jahrzehnten sind die Anwälte, seit Jahrzehnten sind die reich, mächtig, einflussreich innerhalb dem Ort, wo sie wohnen und sind eine riesengroße Nummer.
In South Carolina.
South Carolina. Schon immer sind so ein bisschen merkwürdige Sachen in der Familiengeschichte, die aufgrund von Macht und Reichheit immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden. Alex Murdoch hat eine Frau namens Maggie und zwei Söhne namens Paul und Buster, glaube ich. Ist opiatabhängig und im Grunde handelt die ganze Serie von einer Reihe merkwürdiger Sachen, die passieren. Die beinhalten insgesamt 6 Tote. Ich hoffe, dass das nicht Spoiler ist, aber die Hauptaktion ist, dass Mann und Sohn von Alex Murdoch, nämlich Maggie und Paul Murdoch, erschossen werden. Das
Frau.
Frau. Maggie, ja, die Frau. Erschossen werden, das ist so ein bisschen der Hauptkonflikt. Man vermutet, dass er das war, aber es wird vor allem der gesamte Weg in den letzten, glaube ich, 6 Jahren gezeigt an Sachen, die in der Familie Murdoch schieflaufen. Es gibt einen Bootsunfall, in den jemand verwickelt ist, eine Haushälterin stirbt, ein junger Mann, der Mitschüler von einem der Söhne ist, stirbt. Dann wird Maggie und Paul werden erschossen. Alex Murdoch wird dann auch noch angeblich angeschossen oder hat versucht, sich umzubringen. Also unterm Strich kommen wir auf 6 Tote und eine Menge Situationen, die passieren, die alle nicht so richtig ans Licht kommt aufgrund dieser Mächtigkeit der Familie. Mehr sage ich mal nicht, weil es sonst wahrscheinlich zu viel...
Ich glaube, es sind nur 5 Tote, aber es ist komplett egal.
Nee, ich habe es extra gegoogelt. Pass auf, hier, wir haben einmal Bootsunfall, der tote Mitschüler, die tote Haushälterin, Paul und Maggie. Und ja, das sind nur 5 Tote, aber vielleicht stirbt Alex noch. Du hast recht. Wie komme ich auf 6?
Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen verwirrend.
Ich habe es wegen den 6 Jahren. In den letzten 6 Jahren 5 Tote, dennoch ein guter Deal, wenn du mich fragst.
Ja.
Also, raue Mengen Mist passieren. Nichts scheint so richtig nach. Das ist, glaube ich, der Clou an der Geschichte, dass nichts so richtig vernünftig ermittelt wird, weil die so einflussreich sind. Ja, man muss vielleicht noch sagen, dass an dem Mord von Paul, von seinem Sohn Paul und seiner Frau Maggie wird er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten vollkommen zu Recht verdächtigt. Mhm. Die Serie ist aber abgedreht worden, bevor der Prozess kam und das war jetzt Anfang März, wurde Alex Murdoch auch, das kann man sagen, ist der Prozess zu Ende geführt worden.
So.
Ganz genau. Das ist so ein bisschen problematisch daran, dass man das guckt und noch gar nicht weiß richtig, wie es ausgeht.
Eigentlich müssten sie am Ende noch mal was einblenden oder noch eine Bonusfolge. Also es ist so ein bisschen rätselhaft, dass es ein offenes Ende hat, wo man denkt, ja, okay, ihr könnt jetzt nicht noch mal eine ganze Folge so schnell nachproduzieren, aber man könnte ja irgendwas einblenden. Also ihr könnt auf Netflix noch mal ein neues Ende hochladen oder so.
Ja,
so
mit Schrifttafeln. Oder vielleicht haben sie es ab jetzt auch. Also ich weiß, dass Anfang März gab es da ein Ergebnis. Muss man nochmal, wobei wir haben
es. Ist auch noch nicht wirklich ein Ergebnis, weil es gibt sehr, sehr viele offene Fragen.
Genau, das ist der Fall der Murdoch. Also, das ist schon lange ein Ding. Auf YouTube gibt es auch 1000 Videos dazu, aber Netflix hat es jetzt eben zu einer großen Serie gemacht. 3 Folgen, 40 Minuten.
Es gibt einen Podcast, den ich jetzt aber auch nicht gehört habe, weil es wohl wirklich eine Frau gibt, die das in ihrem Podcast, was glaube ich einfach ihr eigener privater kleiner Podcast war, der jetzt ziemlich groß geworden ist, die seit vielen Jahren den hinterher recherchiert.
Ja. Es ist auch eine beeindruckende Geschichte. Das ist wahrscheinlich das, sag mal, wie du es findest, aber was daran.
Also es wird, ich hätte es ein bisschen anders erzählt, weil ich habe das Gefühl, es geht sehr von diesem Bootsunfall aus.
Ja, und das war auch alles, was ich vorher schon wusste. Deswegen hatte ich jetzt extra mich daran nicht so festgehalten, weil es augenscheinlich. Aber erzähl erst mal, es fängt damit an.
Genau, und es ist, es wird dann halt so klassischerweise erzählt, die Überlebenden, also ein Mädchen kommt dabei ums Leben und die anderen, die mit auf diesem Boot waren, die haben waren Party gemacht und sowas, die erzählen im Grunde ihre Geschichte, wie das der Bootsunfall passiert ist, was dieser Typ für ein Typ ist und was da alles da
schon. Paul, muss man vielleicht nochmal sagen, Paul, der Sohn von Alex Murdoch, der später auch erschossen wird, war vermutlich daran schuld durch zu schnelles Fahren.
Ja.
Ich dachte, dass ich super leise knuspere.
Entschuldigung. Super süßes Knupsen. Also, ja, das ist ganz spannend. Ich fand das faszinierend. Ich wusste ja all das nicht, was du jetzt erzählt hast, was passieren wird. Ich dachte irgendwie, wir bleiben jetzt irgendwie so bei diesem Bootsunfall und keine Ahnung, wo sich das dann noch hin entwickelt.
Wie, du wusstest das wirklich nicht? Du hast es doch gesehen, oder nicht?
Nein, als ich angefangen habe, das zu gucken. Ach so,
als du angefangen hast, dachtest du, es ist nur diese Bootsgeschichte. Genau. Ja, ich auch. Deswegen war, das ist cool.
Ja, außer dass wir es jetzt allen Leuten gespoilert haben, aber es ist auch nicht so schlimm.
Ich glaube nicht. Das steht auch in allen Zusammenfassungen. Ja, ich habe ja auch extra nur gesagt, unter verschiedenen Umständen sterben verschiedene Leute. Die Umstände sind schon noch interessant, wirklich interessant.
Ja, es ist.
Ich krieg das gar nicht mehr mit. Ich habe das Gefühl, ich bin super leise, aber vielleicht sollte ich dieses wirklich sehr nahe
Mikro. Ich muss jetzt auch. Nein, jetzt lass das Mikro.
Darf ich knuspern dabei?
Ja, ich versuche nur zu sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen will. Das ist ein bisschen merkwürdig, das ist so kurz. Und ich habe jetzt zur Vorbereitung auch nochmal den Wikipedia-Eintrag gelesen. Ich finde das ja eigentlich Quatsch, diese unendlich ausgewalzten True-Crime-Geschichten. Ich habe aber da das Gefühl, es gibt so viel mehr noch zu sagen. Und ich glaube, man macht sich gar kein Bild davon, was das für eine Familie war. Es gibt ja
Maschinerie ist es aber exakt auch, richtiger Versprechen.
Man ahnt das so rund darum, als dieser Bootsunfall passiert ist und dann so verschiedene Beteiligte im Krankenhaus liegen, dann taucht sofort irgendwie hier Alex Murdoch auf und kümmert sich um so Sachen. Und da, finde ich, kriegt man so ein Gefühl dafür, was die für eine Macht haben. Aber wenn du das nachliest, also allein auf Wikipedia, was auch die Vorfahren von denen schon für Geschichten gemacht haben.
Die ganze Familie ist.
Die ganze Familie seit Generationen. Es ist ich glaube, es ist dann der Großvater Randolph Buster Murdoch. Es gibt auch hilfreiche Schautafeln in der Doku.
Es sind eine Menge Busters und eine Menge Murdochs.
Ich glaube, es ist der Großvater von Alex. Der war auch schon im Grunde Staatsanwalt da und ist mehrmals irgendwie zur Ordnung gerufen worden, weil er wegen unzulässiger Argumente bei Todesstrafenfällen. Und in einem Fall hat er wohl in einem Vergewaltigungsfall argumentiert, wenn die Jury den jetzt freispricht, diesen Vergewaltiger, dann würde er diverse andere Vergewaltiger einfach freilassen.
Naja, aber wenn du seit Dekaden Erfolg damit hast, warum sollte Alex Murdoch nicht auch ein Wichser werden?
Genau, ich glaube, dass das, also ich meine, das erzählt die Geschichte auch, wie sehr diese Leute denken, sie kommen mit allem durch. Und diese ganzen Details, warum dann das praktisch war, dass Leute umgebracht sind und so unglaubliche Moves, wo du denkst, what?
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Teil, der diese Geschichte auch so spannend macht. Der dachte, der kommt damit durch, weil die sind immer mit allem durchgekommen. Und das ist ganz schön. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen hinterhergerissen. Ja, das ist auch ganz schön, dass es nach 3 Folgen zu Ende ist. Aber eigentlich könnte man da, glaube ich, eine 20-teilige
Ja, aber Reihe das ausmachen. Mochte ich deswegen auch gerne, weil ich hatte nämlich auch zwischendurch so ein bisschen so ein Making-a-Murderer-Gefühl. Weißt du, dieses, das kann doch nicht sein, weiß man im Nachhinein gar nicht mehr, ob das jetzt so fair war bei Making-a-Murderer. Aber trotzdem denkt man ja, was? Das geht? Du kennst mich ja. Ich habe sofort das Gefühl, bei 112 anzurufen und zu sagen, wissen Sie, das scheint mir... So, und das stresst mich daran sehr.
Machen Sie mal Netflix an.
Ja, aber wirklich, das ist natürlich Quatsch, aber so, ich kann diese Ungerechtigkeit, kann ich dann gar nicht fassen. Und das ist tatsächlich das, was daran irgendwie toll ist, so zuzugucken, dass das möglich ist. Es ist ja schon von Anfang an bei jedem Toten, der auftaucht, fällt dann irgendwann der Murdoch-Name und dann sagen aber auch immer Unbeteiligte, ja, dann viel Glück. Dann im Grunde, ne, die alle schon aufgeben. Alle wissen, okay, hier sind 3 Gehirne, die liegen auf der Straße, aber es waren die Murdochs, da müssen wir, im Grunde können wir es knicken.
Ja.
Dass das geht und auch diese Familiendynamik, also auch zu zeigen, dass wenn du so groß wirst als Buster oder Paul, so genau wird damit nicht umgegangen. Aber du hast auch als Kind von Alex Murdoch ja kaum eine Chance, ein besserer Mensch zu werden, weil du einfach wirklich zu schnell Boot fahren und Leute töten kannst, weil Papi kommt schon und dreht es irgendwie hin.
Ja, und super so besoffen. Also dieser Paul hat wohl auch in jungen Jahren schon ein krasses Alkoholproblem. Die eine Familie von denen,
der den Eltern befeuert übrigens.
Genau. Ne? Weswegen die Eltern auch verklagt werden von einem Überlebenden von diesem Bootsunfall, weil die mitschuld wären, weil sie ihren Sohn den Alkohol gegeben hätten.
Und da gibt es auch Videos und überhaupt gibt es natürlich viele Videos und eins bricht ihm dann auch die Beine übrigens am Ende.
Das ist eine Kritik, die ich habe. Es gibt erstaunlich viele Aufnahmen davon, wo man zum Beispiel die sieht, wie die zum Boot gehen betrunken, weil da anscheinend Kameras an einem Bootspier, sagt man, glaube ich. Und mir ist aber, und andere Szenen sieht man einfach, sind erkennbar nachgestellt. Mhm. Und dann gibt es aber welche, wo ich mir nicht ganz sicher bin, zum Beispiel im Krankenhaus. Ist dir das aufgefallen? Da sieht man dann ja irgendwie auch, wenn Alex Murdoch und irgendwie ein Kumpel da hinkommen und da dann plötzlich sagen so, oh, wir wollen jetzt mal hier mit den Verletzten reden oder sowas. Und da ist mir nicht ganz klar, ist das womöglich auch eine Überwachungskamera, ist das nachgestellt? Und das ärgert mich, wenn ich da schon drüber nachdenken muss. Ich möchte, dass das bitte immer ganz klar ist, dass ich an jeder Stelle weiß, so, wow, mit diesem leichten Nervenkitzel. Ja, also ich möchte das aus guten journalistischen und aus eher schlechten Nervenkitzelgründen haben, dass ich denke,
geht mir genauso.
Wow, das ist gefilmt worden. Ja. Aber dann
ist irgendwie wertvoller, wenn es echt ist, ne? Als, ja, auf einer, wir wissen ja beide, wie eklig es ist, aber so.
Das ist, nicht ganz schlimm, das ruiniert jetzt nicht die Doku oder so, aber ich finde, das könnte man sauberer machen.
Ich kann auch nicht so richtig deswegen sagen, wie ich es finde, weil ich hatte mir vorher schon durch Zufall habe ich gerade kurz vorher darüber ein Video gesehen, was sich mehr mit dem Bootsunfall auseinandersetzte. Und das ist schon irgendwie cool und auch so ein bisschen, what? Und es ist auch befriedigend, dass es dazu ein Ende gibt. Und dazu gibt es jetzt auch noch diverse Videos auf YouTube. Auch dieses, es wird von einem kompromittierenden Handyvideo gesprochen. Das gibt es, das kann man sehen und das beweist auch relativ viel.
Aber es gibt ja noch diese anderen ungelösten Fälle.
Oh. Das ist ein Hundevideo, was seine Mitarbeit beweist. Es gibt
Ich weiß gar nicht.
Alex Murdoch kann ja beweisen, dass er nicht in der Zeit da war, als seine Frau und sein Sohn umgebracht werden, weil er ganz offiziell woanders war zum Zeitpunkt. Und es gibt aber ein Video, das beweist, dass er 3 Minuten vor dem Mord da war. Aber
das kommt ja vor.
Ich glaube, das hat man nicht gesehen. Hat man
gehört.
Das gesehen?
Ich glaube, gehört.
Das gehört. Aber man kann es auch sehen irgendwo. Das ist nämlich ein Hundevideo, weil sein Sohn sich einen Hund ausgeliehen hat, um seinen eigenen Hund zu sozialisieren. Und der hat die Hunde gefilmt, um seinem Kumpel, dem der Hund gehört, ein Foto, ein Video zu schicken von, die Hunde verstehen sich gut. Und da hört man im Hintergrund Alex Murdoch. Deswegen ist es quasi ein Hundevideo, was ihn...
Die Hunde haben ihn überführt?
Ja, es ist nur ein Indiz, weil man ihn nicht sieht. Aber unterm Strich hat das, glaube ich, unter anderem, weil so schnell hätte der da gar nicht wegkommen können, um nicht daran schuld gewesen zu sein. Da gibt es super viel auf YouTube zu, wenn man
Wir haben es jetzt exzessiv durchgespoilert, aber man kann es sich ruhig trotzdem angucken. Es ist schon auch trotzdem faszinierend. Und
sehr.
Und das Traumatische daran sind halt die Freunde von die mit auf diesem Boot waren, wo das Mädchen ums Leben gekommen ist. Das kann ich für das so deutlich am Anfang mal gesagt haben. Also die werden
Mädchen
halt
stirbt bei dem Unfall und
aber eigentlich müsste man so ein ganzes Sittengemälde, und das ist wohl wirklich auch, also die Südstaaten in den USA, das ist wohl auch bekannt, dass das so ein Problem ist, dass halt wirklich so Familien da Clans. Einfach diese Macht haben. Clans.
Ja, so ein bisschen Mafia-mäßig.
Und gleichzeitig irgendwie Staatsanwälte sind und Anwälte und auf beiden Seiten und dann noch den Draht zur Polizei.
Ja, und da bin ich dann raus, weil das ist mir zu aufregend. Da bin ich zu sehr so ein Gerechtig, dann möchte ich das sofort anzeigen, obwohl es, und dann, das ist mir zu viel Aufregung, davon muss ich beschützt werden.
Ich mag den Gedanken, dass du dann wirklich 112 an uns sagst. So, Herr Wachtmeister, folgendes. Die was?
911. Das ist ja meine große Sorge, dass ich, wenn ein Notfall kommt, ich habe so viel 911 gesehen, dass ich die deutsche Notfallnummer nicht mehr weiß. Ich habe große Angst, dass, wenn mich jemand mördern will, dass ich 911 anrufe. Faire Frage, was passiert, wenn man da anruft?
Es gibt ja beim iPhone irgendeine Tastenkombination, die man drücken muss, womit man so ein SOS...
Ja.
Ich weiß die natürlich nicht, außer dass ich die mehrmals schon...
Aus Versehen, Und wir werden die nie drücken, wenn es soweit ist, weil wir nicht wissen, wie exakt mein... Oh Gott, wir werden sie jemals sterben.
Kann man einfach sowas sagen wie, hey Siri.
Hey Siri, call 911. Habe ich aber auch nichts von, wenn in South Carolina jemand anruft, sagt, hi, do you need an ambulance or police? Und dann...
Die gehen dann dort da dran.
Nehme ich an, wenn man hier 911... Wir könnten es doch mal... Soll ich mal anrufen? Ich entsperre kurz mein Telefon und gucke, was passiert, wenn man bei 911 anruft. So, pass auf. Oh Gott, hoffentlich geht keiner ran. Hoffentlich ist mein Englisch gut genug. Okay, 911. Notruf wird getätigt. Direkt wieder aufgelegt. Wow, that's good. Aber das ist nur super schlau.
Das macht ja Sinn.
Naja, nicht in Deutschland. Das ist nicht die deutsche Notrufnummer.
Ja, aber umso mehr macht es ja Sinn, das umzuleiten. Oh Gott, die rufen bestimmt gleich zurück.
Ich habe auch gerade, oh Gott. Konnte ja keiner wissen. Hi, I'm okay. Mrs. in South Carolina. Okay, das war...
Ja.
Es war im Grunde so, wie ich es erwartet habe. Ich habe auch da nicht so eine richtig krasse Emotion, aber es war interessant und eine klassische
Ja, ja. Denk sie. Es war interessant, wie gesagt, diese Überlebenden, weil die auch unterschiedlich sind. Also die Mädels teilweise immer noch schwer traumatisiert. Einer der Überlebenden, der eigentlich, den man so ansieht, dass er gar keinen Bock hat, damit zu wirken und auch bestimmte Dinge nicht sagen will. Dann gibt es erstaunlicherweise den Freund von dem Mädchen, was ums Leben gekommen ist.
Der Boyfriend.
Der diesen Paul immer noch sehr lange verteidigt und sagt, er war kein schlechter Typ. Ja, der hat Scheiße gemacht. Ich wollte auch nicht mehr mit ihm befreundet sein, aber all die dann Scheiße über ihn geredet haben, das war auch zu krass. Also schon überraschend interessant. Kann man sich angucken.
Kann man sich angucken. Easy. Und danach kann man auch noch ein bisschen weiter googeln, weil dann kann man sich das Hundevideo angucken. Ja, Guti! Ich habe so eine gute Hausaufgabe für dich.
Ich
bin super stolz. Fang du erst mal an.
Im ZDF läuft von MyT eine Folge von Terra X, die nennt sich My Brain.
Oh, ich liebe Terra X. Ich habe gestern Terra X erst bei YouTube abonniert.
Aha. Und da geht es ums Gehirn. Die erklärt irgendwie, wie das Gehirn funktioniert. My Brain läuft am Sonntag im ZDF, aber gibt es vorher schon in der Mediathek.
Wie heißt das? My Brain?
My Brain. M-A-I, ne? Wie MyT.
My
Brain.
My Brain, nice.
Ja, ich dachte mal,
das passt so gut zu meinem Pullover. Ich habe ja heute Dopamin an, weil mein ADS ist ja Problematik, ist ja, dass man nicht genug Dopamin hat. Und da ich jetzt auch nicht weiß, wie ich es in meine Birne reingeballert kriege, habe ich beschlossen, zumindest einen Pulli zu haben.
Geht das durch den Stoff durch?
Ich hoffe sehr. Es ist ein sehr leichter Sommersweat. Ja. Deswegen sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe, du liebst meins auch. Also ZDF, Terra X, My Brain. Pass auf, ich habe mir was überlegt, was du vielleicht brauchst. Du machst ja deine Küche hier neu im Büro.
Ja.
Die ist komplett leer. Und das nervt und sie ist auch seit Wochen, jetzt ist sie semi-leer.
Ja.
Oh Gott, haben wir richtige Probleme damit? Ist meine Hausaufgabe furchtbar? Pass auf, meine Hausaufgabe ist diesmal auf YouTube. Weißt du noch, wie wir am Anfang mehr YouTube machen wollten? Deswegen, Kitchen Makeover. Pass auf, DIY, es ist keine professionelle Person. DIY, so heißt das Video. DIY, Small Kitchen Makeover, Cabinet Painting, Floor Painting on a Budget. Von Carissa Cleans.
But is it in English? Does it work,
yes,
does it work in Germany?
Yes. And der Kanal heißt Carissa Cleans It All. Sie hat 100.000 Abonnenten. Und die Beschreibung ist Kitchen Makeover, White Cabinet Painting. Alles für $350. Und falls du sagst, nein, ich möchte ein bisschen mehr investieren, habe ich noch ein anderes Video für dich. Und zwar DIY Kitchen Makeover für $500. Das ist von Lauren Nicholson. Und eins der beiden Videos kannst du dir angucken und dich inspirieren lassen, um deine Küche neu zu machen.
Ja, ich habe ja die Küche schon gekauft von Ikea.
Ah.
Wir sind schon einen Schritt weiter im Frustrations-Game. Darüber rede ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen.
Vielleicht auch in Kombi damit.
Vielleicht
hilft
damit.
Dir das.
Ja, ja. Nein, glaube ich nicht, aber ich guck's trotzdem.
Weil ich dachte, vielleicht kriegt es dich. Das muss ich dir, das kannst du dir alles wahrscheinlich nicht merken, das schicke ich dir nochmal. Es war ehrlich gesagt random YouTube-Video.
Naja. Ja, sehr schön.
Na, ist doch gut.
Dann machen wir's.
Und dann besprechen wir noch It's Gonna Hurt und die Sache mit Jesse Eisenberg und dann sind
das
wir schon
ist
durch.
Ist das nicht das?
Nee, das ist the something. Hier, the Fleischberg is in trouble oder sowas.
Genau. Ja, cool.
Super einfach. Alles in unter
1,30.
Das passt doch zu die Katharina, die am Anfang gemeckert hat, dass 1,20 ein bisschen zu wenig ist. Ich denke, 1,30 sollte es tun.
Ich glaube auch. Weißt du, wer von uns beiden jetzt dringend aufs Klo muss?
Ziemlich sicher ich, weil ich habe das Gefühl, dass ich schon seit dem Schwarm kaum noch denken
aber
kann.
Aber ich auch.
Dann go.
Tschüss.
Ich drück den Tschüsskopf.